I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films, der Filmpodcast, bei dem wir gemeinsam einen Film schauen und darüber sprechen. Im Audiokommentar von heute besprechen wir zwei glorreiche Halunken von Sergio Leone aus dem Jahr 1966. Und wir schauen heute die Blu-ray. Markus, du hast die zwei glorreichen Halunken, also den dritten Teil aus der Dollar-Trilogie, vorgeschlagen. Erzähl doch mal, warum.
Ja, den ersten Grund hast du ja gerade erwähnt. Das ist der dritte Teil der Dollar-Trilogie, da wir die ersten beiden Teile ja schon gesehen haben. Und ich ja damals auch schon jeweils gesagt habe, das ist eine Trilogie, die mit jedem Teil besser wird. War es natürlich wichtig, dass wir jetzt auch mal irgendwann den dritten Teil besprechen. Jetzt ist es eher früher als später geworden, aber ich denke, das ist auch ganz gut. Und selbst wenn wir die ersten beiden Teile nicht besprochen hätten, das ist einfach ein richtig, richtig guter Film.
Genau. Ja.
Ja, so habe ich deine Nachricht von gestern auch interpretiert.
Richtig. Und ich würde auch vorweg vielleicht nochmal betonen, dass wir natürlich die geremasterte Version schauen, also auch mit, also auf der Blu-ray, da hat man sie nochmal neu abgetastet. Und ich muss sagen, das lohnt sich wirklich. Also es ist ja ein Film von 1966 und den aber nochmal, ich gucke jetzt nicht in 4K, aber theoretisch wäre das möglich und die Brillanz der Bilder, und das haben wir in den ersten Teilen auch schon immer wieder besprochen, dass Sergio Leone ganz bewusst einfach Bilder stehen lässt und einfach die Sachen bis zum Anschlag ausreizt. Und da muss ich sagen, das ist wirklich klasse, weil man da wirklich ein Kinoerlebnis zu Hause hat, wenn man sich die Blu-ray anschaut.
Und man hat dann auch, wir schauen ja auch immer auf Deutsch, man hat jetzt ja auch mal eine durchgehend synchronisierte Version. Ich glaube, damals schon für die DVD haben sie die erstellt, aber der war ja offensichtlich im Kino etwas runtergekürzt.
Richtig, und vor allen Dingen auch haben die die ja, glaube ich, auch überarbeitet mit 5.1, meine ich, müsste das jetzt dann sein, ne?
Nee, die also, Synchro ist Mono. 1.0
okay.
Mono.
Ist ein okay. Dann ist es nur die englische Version, die sie auf 5.1. Aber das kann man ja dann alles nach Belieben auf der Blu-ray sich nochmal anschauen und auswählen, was man will. Also wir gucken auf jeden Fall heute Deutsch. Und Sprache generell ist ja nochmal ein Thema. Ich würde nochmal einmal, original ist der Film ja unter dem Titel Il Buono, Il Brutto und Il Cattivo herausgekommen.
Genau.
Und der internationale Titel, ne?
Genau.
The Good, The Bad and The Ugly.
Genau.
Interessant, dass wir sozusagen im Originaltitel und im internationalen Titel diesen Dreiklang haben und im Deutschen von den zwei glorreichen Halunken
Was tatsächlich sprechen. Der Originaltitel war ursprünglich und man hat den dann abgeändert im Zuge der weiteren Produktion.
Okay,
also,
ja, interessant.
Da scheint man entweder sehr früh schon was bekommen zu haben oder man hat sich dann lieber an dem orientiert, anstatt an dem neuen internationalen Titel.
Ja, aber wahrscheinlich werden wir diese drei Figuren, beziehungsweise diese zwei Figuren, das werden wir jetzt im Film ja laufend besprechen und vielleicht kommen wir da nochmal auf die Titel zwischendurch zurück.
Genau.
Das denke ich, das wird passieren.
Ja.
Und ganz kurz der Hinweis, unser Podcast kann auch bei Steady unterstützt werden. Wir freuen uns über einen kleinen monatlichen Beitrag. Der Link mit weiteren Informationen steht in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Webseite iwenttofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag.
Alles klar.
Schön. Also wir stehen am Anfang, ne?
0 Minuten, 0 Stunden, 0 Sekunden. Und wie immer, wir zählen runter und auf Play geht's los. 3, 2, 1, Play. Und da sehen wir das MGM-Logo, was ja auch schon mal hindeutet. Wir haben nicht mehr das Tobis-Logo, also offenkundig war hier mehr aus Amerika am Werk. Und amerikanisches Geld ist hier ja auch drin und wir gehen jetzt über in den Vorspann oder in die Titelsequenz, die ja wieder etwas mehr an den ersten Teil erinnert, wenn du dich erinnerst.
Und man muss ja auch sagen, das würde ich hier auch nochmal wiederholen, was wir bei den anderen beiden Teilen auch gemacht haben, diese Vorspann und diese Titel einfach nochmal wirklich, also grafisch zu loben, weil es wieder sehr schön gemacht ist. Also wir haben jetzt hier viel mehr, also die ist nochmal weiterentwickelt, das muss man auch sagen. Mhm. Also hier mit diesem Sandgebrösel auf den Bildern und dann diese wirklich effekthaften Blenden.
Fotografien aus dem Bürgerkrieg. Ja. Greift auch so ein bisschen vielleicht Farbgebung der Pop-Art auf. Mhm. Ja, und hier sehen wir auch schon mal, jeder hat seinen eigenen Schriftfond.
Genau. Und was wir auch in den ersten Teilen immer wieder besprochen haben, ist, dass Quentin Tarantino sich sehr viel von Sergio Leone abgeschaut hat. Und das sehen wir hier in diesem Stil des Vorspanns auch sehr gut.
Ja. Ja, generell. Das ist ja, ich glaube, das Finale des Films ist für ihn eine der besten Sequenzen überhaupt gewesen, hat er mal in einem Interview erzählt. Mhm. Mario Brega auch wieder dabei, wie du siehst. Ja. Er war ja auch in jedem Teil dabei. Was ich jetzt noch gerade, wo wir über den Vorspann reden, noch sagen möchte, was ich an dem Film total interessant finde, ist, dass er so ein riesiges Panorama aufmacht. Ne? Also meines Erachtens ist das ein Film über die drei zu dem Zeitpunkt für die USA prägendsten Kriege gewesen, nämlich der Bürgerkrieg und die beiden Weltkriege. Also ein Riesenpanorama. Auf der anderen Seite ist aber die Handlung, die da erzählt wird, ja eine ganz banale Abenteuergeschichte. Mhm. Das sind drei Typen, die einen Goldschatz suchen. Also die, total unterschiedlich eigentlich, aber perfekt zusammenpassend. Wie die einfach durch diese... Der Krieg spielt ja eigentlich keine große Rolle für die Handlung, wenn man ehrlich ist.
Das ist richtig. Ich würde das auch gerne mit unterstreichen, weil mir das bei dem Film sehr, sehr gut gefällt, dass wir im Prinzip, ja, wie in den ersten beiden Teilen, eigentlich eine ähnliche Art von Erzählung haben, also diese Abenteuergeschichte. Und irgendwie einfach nur das Setting sich insofern ändert, dass wir uns in der Bürgerkriegszeit befinden.
Genau, also wir sind ja quasi vor den ersten beiden Filmen jetzt.
Ja, ja.
Das ist auch schön, wie er sich hier einfach so ins Bild reinschwingt quasi.
Mhm. Ja. Ja.
Wir werden auch so völlig ohne Erklärung hier in diese abgeranzte Westernstadt geworfen, falls überhaupt noch jemand lebt. Sieht eher verlassen aus.
Ja, aber wir diesen Kojoten da einmal so durchlaufen sehen haben.
Mhm. Die beiden Reiter. Hat ein bisschen was, finde ich, vom Auftakt auch schon, den er dann später für Spielmäßig vom Tod gemacht hat. Ne, drei Typen, die miteinander nicht reden. Mhm. Beziehungsweise generell, ich glaube, die ersten 10 Minuten oder so haben wir ja gar keinen Dialog in diesem Film.
Ja, und das ist ja eigentlich das, was wir, also das, was Sergio Leone in den anderen Teilen auch schon immer gemacht hat. Ne? Ja. Einfach dieses Wirken lassen, ne?
Ja. Dieses Zelebrieren und dieses auch Warten, aber dadurch entsteht natürlich auch eine Spannung, ne? Warum treffen sich hier drei Typen mitten in diesem verranzten Ort da?
Ja, und ich muss auch sagen, dass das ist, was am Anfang einem es schwer macht, so einen alten Film zu gucken, weil man es einfach nicht mehr gewohnt ist, sich einfach mal bewusst eine längere Zeit hinzusetzen und das auch zu ertragen. Aber nur wenn man sich darauf einlässt, entsteht bei einem selbst genau diese Wirkung, die der Regisseur bei einem erzeugen wollte.
Mhm.
Ne, also das ist Wüste und das ist öde irgendwie. Und diese Ödnis, die muss erstmal auf einen einprasseln. Und da wird nicht dauernd gequatscht oder so. Und jede Begegnung, die du mit einem anderen Menschen hast, ist immer erstmal mit der Frage verbunden, will der mir was Böses oder lässt er mich am Leben? Ne, und nur durch diese Art der Darstellung kriegt man das auch vermittelt. Das kannst du ja nicht mit dem Off-Text oder mit dem Dialog erzählen.
Gerade dadurch ja nicht. Ne?
Genau, ja.
Wir haben auch keine Musik jetzt in der Szene, ne? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Das ist ja dann richtig. Später bei den Duell oder beim Mexican Standoff dann im Finale ist das ja anders. So, da haben wir schon mal den ersten Hinweis mit dem abgerissenen Steckbrief.
Genau. Ja. Und jetzt haben wir erst gesehen, dass die sich verabredet haben, ne? Diese
genau,
drei Typen.
Dass die zusammengehören. Und dass die auch nicht gegeneinander agieren, sondern miteinander eben. Und wir sehen mit Tuco den Hässlichen sozusagen, den Ugly, genau. Den, wobei er das nicht ganz richtig übersetzt ist. Und er hat schon mal drei Leute umgebracht.
Genau, also scheinbar Kopfgeldjäger oder würde man sagen, oder? Oder waren es?
Ja, ist naheliegend, dass das Kopfgeldjäger waren.
Ja, genau.
So, jetzt haben wir hier diese Hofsituation, die mich ein bisschen erinnert an dieses Haus außerhalb vom Ort aus dem ersten Teil, wenn du dich erinnerst.
Mhm.
Da, wo Marisol da mit ihrem Sohn war.
Genau, ja.
Ist vielleicht sogar dasselbe Haus. Und da kommt
diese,
auch,
ja? Diese Pumpe, also ne, das ist ja so ein Eselpumpwerk irgendwie, dieser Brunnen. Richtig effizient scheint er ja nicht zu sein.
Ja, irgendwie frage ich mich auch, was bringt das eigentlich, was der da macht? Ne?
Ja, ja.
Wo geht das Wasser hin?
Also, ich glaube, der pumpt das in diese Rinne, ne? Irgendwie, da ist so eine Tränke oder so.
Ja, aber es ist doch nicht so viel. Also irgendwie.
Nee, es ist wirklich ein bisschen komisch.
Aber es passt natürlich, ein anderes Thema ist ja so Absurdität und Sinnlosigkeit.
Hm. Und vielleicht ganz kurz, wir haben hier schon wieder diesen Platz, ne, diesen runden Kreis, den wir ja im Finale auch wieder haben.
Genau. Und den wir ja auch schon ein Stück weit im Finale vom zweiten Teil hatten.
Genau, ja.
Was ich noch sagen wollte, ist Absurdität und Zufall spielt hier ja auch oft eine sehr große Rolle,
ja.
Was dem Film ja auch teilweise manchmal so eine traumhafte Qualität gibt, wie ich finde. Das können wir später nochmal drüber reden, wenn dann so eine Szene kommt.
Ich glaube, da kommen ja auch mehrere, ne? Also dieser Zufallsszenen oder Zufalls.
Oder auch das hier ist ja auch schon ganz absurd. Das ist ja viel zu groß eigentlich, dieses Haus für diese Bauernfamilie, wenn man ehrlich ist. Das ist ja, wäre ja nie so groß gewesen damals.
Ja, das stimmt. Und der Eindruck besteht halt auch, die scheinen ja schon, wenn es eine Bauernfamilie ist, relativ wohlhabend zu sein. Weil, wenn man sich jetzt mal gleich das Geschirr auf dem Tisch anschaut, hier.
Ja, die haben Tongeschirr.
Genau, die haben Tongeschirr und überall steht relativ viel rum. Wir haben geflochtene Körbe. Also, das ist jetzt nicht Armut.
Nee, das.
Mal so behaupten.
Das nicht, aber. Auch dann wirkt es ja trotzdem viel zu groß. Das ist ja nur eine vierköpfige Familie.
Und guck dir mal hier im Hintergrund die ganzen Gefäße an.
Ja.
Ja.
Die ja scheinbar Deko sind, wirkt es so ein bisschen. Ja. Wie war denn für dich, als du den Film angeschaut hast, als du dann gemerkt hast, dass Lee Van Cleef doch eine völlig andere Rolle spielt als im zweiten Teil? Wo er ja eher so eine Heldenrolle war oder zumindest einer der Guten und hier ja der Antagonist ist.
Also ich kann eigentlich nur allgemein nochmal irgendwie wiederholen, dass, was ich als Stärke finde, also auch gegenüber den anderen Filmen, aber hier natürlich auch nochmal, dass irgendwie dieses die drei Figuren sind weder richtig gut noch wirklich richtig böse. Also sie sind schon irgendwie auch böse.
Also bei ihm würde ich zum Beispiel schon sagen, dass er schon, also da sehe ich jetzt nicht wirklich was Gutes drin in dem.
Ja, ja, doch, das würde ich auch sagen. Aber zumindest beim Blonden.
Ja, das ist.
Der
das
kann ist nicht, der ist nicht anders. Der Gute. Also der ist vielleicht der weniger böse oder, oder wie auch immer.
Ja, lustigerweise ist der Blonde der Gute, aber ist derjenige, der die meisten Leute umbringt im Film. Ja, ist natürlich auch so eine spannungsgeladene Szene, ne? Wie die beiden da hinsetzen und sich essen und
ja, vor allem auch, dass Sentenza sich da selbst bedient, ne? Das ist ja übergriffig.
Ja, gut, das ist.
Und es ist Psychospiel, ne? Also er provoziert ja.
Ja, ja. Also, du hast ja schon Tarantino angesprochen, da ist sicherlich auch ein bisschen was dann später bei Inglourious Basterds drin gelandet von dieser Szene.
Wobei ich mich immer also frage, generell auch, also außer Brot, das erkenne ich immer ganz gut, oder wenn man so ein ganzes Huhn oder was isst. Was essen die da? Ist das jetzt so ein Gemüseeintopf?
Ich hätte jetzt gedacht, das sind Kartoffeln, weil das so gelblich ist.
Ja, das kann sein, ja.
Oder irgendeine Art von Kürbis, der so richtig gelblich ist, weil es für Kartoffeln eigentlich fast zu gelb ist, aber irgendwie was in der Art.
Ja. Und was jetzt auch interessant ist, dass Sentence gar nichts sagt und er jetzt die Information rausgibt, weshalb er überhaupt nicht gekommen ist, ne?
Ja. Nee, doch, es ging ja darum zu wissen, wie der sich heute nennt.
Richtig, aber er erzählt ihm ja von diesem Gold, das wollte Sentenza, das wusste
ja, das wusste Sentenza nicht, ja, das ist richtig. Aber das kann er ja auch nicht wissen, dass Sentenza da nicht alles weiß.
Ja, genau.
Genau, Jackson und Bill Carson. Das ist auch schön, wie er da das Brot runterschneidet und dann noch von der Messerklinge runter isst.
Ja, im Prinzip, so wie er das Brot gerade isst, dafür braucht er gar kein Messer, ne? Hätte er auch gleich abreißen können.
Ja. Ist eine relativ lange Szene eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, dass da. Aber es ist natürlich insofern wichtig, weil da natürlich die eigentliche Story in Gang gelegt wird, ne? Diese Goldgeschichte. Es dauert ja auch relativ lange, wenn man ehrlich ist, bis sich die Wege von den dreien dann kreuzen. Also von Tuco und dem Blonden und Sentenza. Weil das dauert ja doch noch einige Zeit, bis die beiden von dem Gold erfahren.
Das stimmt. Oh gut, aber das passt natürlich auch zu diesen Weiten, in denen wir uns bewegen. Das ist nicht so wie in einer kleinen Stadt, wo alle immer aufeinander hocken.
Also du meinst wie im ersten Teil.
Achso, ja, vielleicht, ja.
Ja, nee, das finde ich ja ganz interessant auch, dass das immer auch erweitert wird in dieser Trilogie. Ne? Also der erste Teil war ja wirklich in einer Stadt
gespielt. Ja, stimmt. Das ist richtig. Also ich nehme das jetzt nochmal vorweg, aber wir haben ja immer wieder betont, dass die ganze Trilogie stärker wird zum Ende hin.
Ja.
Und was mir jetzt bei den zwei glorreichen Halunken aufgefallen ist, also bei diesem Film, den wir jetzt gerade gucken, das ist so ein bisschen wie dieser Sprung von Krieg der Sterne zu Das Imperium schlägt zurück. Also wo man so das Gefühl hat, oh, okay, jetzt war auf einmal Geld da, also nochmal mehr, jetzt wird's aufwendiger, jetzt wird's größer und da wird nochmal richtig, also da wusste man, was für ein Potenzial drin steckt. Ja. Das muss ich sagen, das habe ich zu diesem Teil am deutlichsten gespürt.
Ja. Also ist ja auch 1,6 Millionen Budget damals, sind heute ungefähr 13 Millionen. Klingt jetzt eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel, wenn man ehrlich ist. Aber ist natürlich für eine Euro-Produktion schon ganz ordentlich gewesen.
Ja.
Ja, und jetzt sehen wir ja, was für eine Person Sentenza ist, ne? Dieses, wie soll man sagen, dieses Heuchlerische eigentlich.
Ne? Ja, man denkt ja jetzt erst, er weicht von seinen Prinzipien nicht ab, indem er das Geld ablehnt.
Ja. Und sagt, ich will den Auftrag aus.
Ja.
Die Frage ist, war das eigentlich der Auftrag, ihn umzubringen? Weil der andere zieht ja zuerst, der Bauer.
Das war natürlich die Gelegenheit. Das war ja jetzt Notwehr.
Das meine ich ja. Aber war das von vornherein intendiert, dass er ihn umbringt? Das kommt nie so ganz raus. Weil er sagt ja später zu seinem Auftraggeber, um den brauchst du dir keine Sorgen machen. Das klingt ja doch eher so, als ob der nicht zwingend damit rechnet, dass der tot ist, wenn Sentenza wiederkommt.
Stimmt, ja, weil er wollte ja nur den Namen. Aber vielleicht ist das einfach sozusagen, was man damals auch mit in Kauf genommen hat.
Das ist ganz komisch, so, ne? So diese diese persönliche Perspektive der Frau gerade gewesen. Das war das einzige Mal, dass wir so Shaky Cam überhaupt hatten.
Ja, ich glaube, irgendwann später kann es sein, da hatten wir es, glaube ich, nochmal. Aber das würde ich auch sagen, dass sich das, also dadurch, dass das so minimal eingesetzt wird, diese Handkamera, ist die Wirkung viel, viel größer, als wenn man alles, sag ich mal, von Hand macht.
Ja.
So, So, jetzt sind wir beim Auftraggeber.
Genau, und jetzt erfahren wir eigentlich die ganze Hintergrundgeschichte zusammen, was es mit dem Gold genau auf sich hat. Mhm. Beziehungsweise fast alles. Den letzten Stück erfahren wir ja dann noch von Jackson beziehungsweise Bill Carson dann. Und das ist eine relativ lange Einführung für ihn, wenn man ehrlich ist. Wenn du überlegst, Tuco haben wir im Prinzip nur einmal aus dem Fenster springen und wegreiten sehen. Und er hat zwei ganze Szenen, von denen eine ellenlang ist.
Wobei wir natürlich noch nicht wissen, wer er ist, ne? Also wir wissen noch nicht, dass er der, wir hatten den Titel ja noch nicht, ne?
Ja, ja, aber ne, das ist eine relativ lange Einführung, wenn du das vergleichst mit Tuco.
Das stimmt, aber ich muss sagen, ich finde das ganz gut gelöst, weil wir jetzt ja gleich, wenn wir den Blonden kennenlernen, dann haben wir ja mehr von Tuco.
Ja, ja, nein, das ist ja klar. Ja. Nein, nein, Tuco Tuco ist ja eigentlich fast die Hauptfigur, wenn man von den dreien noch, der hat ja die meiste Screentime auch.
Ja.
Und Tuco ist natürlich auch die interessanteste Figur, wie ich finde. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, also gut, bei Sentenza weiß man, der ist der Böse. Das stimmt, da hast du recht. Beim Blonden, da kann man nicht sagen, dass er der Gute ist.
Nee, das ist sicherlich richtig.
Und ich finde aber, bei Tuco kann man noch dazu sagen, er ist irgendwie auch der arme Trottel. Also ohne ihn jetzt als Opfer zu stilisieren, ne?
Ja, und wenn man ehrlich ist, so dumm ist er ja auch nicht in jeder Szene. Das ist ja auch noch, kommt ja auch noch hinzu. Aber Tuco ist so ein Stück weit vielleicht die menschlichste Figur von allen.
Ja.
Da haben wir es jetzt, The Bad. Ist übrigens im Original, also im italienischen Vorspann, ist da wohl immer die Handschrift der drei Schauspieler gewesen.
Ach, okay.
Und in der US-Fassung oder in der internationalen Fassung hat man dann immer nur die, hat das irgendein Production Assistant gemacht oder was auch immer. Mhm. Ja, Tuco wird von dreien überwältigt und ist im Prinzip im Eimer, wenn jetzt nicht der Blonde käme und ihn gleich retten würde.
Mhm. Und ich finde aber auch, die haben das, also Sergio Leone hat das sehr cool gelöst, weil wir noch nicht wissen, dass der Blonde und Tuco gemeinsame Sache machen.
Machen
wenn
sie
die
das?
Sich gleich treffen.
Ja, ja, also das machen sie ja dann aber erst später, oder?
Genau, richtig. Ja, weil
die kennen sie jetzt nicht.
Die spielen im Prinzip ihre Rolle sehr gut weiter, sodass wir als Zuschauer denken, okay, der Blonde will wirklich einfach nur das Kopfgeld. Ich meine, er kriegt es ja auch.
Ja. Aber es ist natürlich auch interessant, dass Clint Eastwood der Blonde genannt wird, wenn man bedenkt, dass er für meine Begriffe überhaupt nicht blond aussieht.
Ja.
Und er wird ja gleich die drei erschießen. Das ist auch, finde ich, ganz interessant, dass alle drei Hauptfiguren letzten Endes in ihrer Einführungsszene drei Leute umschießen.
Stimmt, ja. Und aber auch gerissen, ne?
Mhm.
Wenn man sieht, wie er seine Hand im Mantel hat und in der Manteltasche, aber eigentlich schon sein
hohl ist.
Genau, und seine Hand eigentlich schon direkt am Revolver ist.
Und aber natürlich auch noch nicht seine Kleidung hat, die man aus den anderen Teilen kennt. Ne? Er trägt ja jetzt diesen langen Mantel und nicht den Poncho.
Mhm.
Das kommt ja erst später.
Mhm. Und weißt du, was das auch sein kann für eine Szene?
Nee.
Das könnte so eine Kombi-Szene sein. Es kann ja wirklich sein, dass die sich genauso damals das erste Mal kennengelernt haben.
Ja, ich, also für mich ist das das Kennenlernen von den beiden.
Ach so. Ja, weil, du hast recht, dann habe ich das völlig falsch eingeordnet. Ich habe gedacht, das ist schon Teil der Wiederholung, der Masche.
Nee, das glaube ich nämlich nicht.
Mhm.
Weil im Prinzip, jetzt ziehen sie ja gemeinsam durch die Orte und kassieren bei jedem Sheriff neu ab.
Mhm.
Da sieht man auch, Tuco ist auch die lebendigste Figur, würde ich sagen, und die extrovertierteste von den dreien. Ne? Mhm. Also, während hingegen sein Tänzer einfach nur eiskalt ist und, ne, und ohne Mitleid und einfach nur tötet, um sein Ziel zu erreichen, und der Blonde eher so ein gerissener, gewiefter Typ ist, der so spielt, wie er halt spielen muss, ist Tuco überhaupt nicht hintenrum in den meisten Fällen, sondern ist wirklich geradeaus
direkt,
immer.
Ja.
Genau.
Ja.
Und lässt auch seine Emotionen immer freien Lauf, ne? Brüllt hier rum, ist auch beim Essen dann später, ist derjenige auch, der sich, der dann auch später gefoltert wird ja im Lager, ist derjenige, der da diese Freudentränen oder diese Freude heuchelt, wenn sie auf die vermeintlichen Konföderierten treffen nachher, nach dem Kloster, ist derjenige, über den wir überhaupt was mit Familie erfahren, mit dem Bruder.
Ja.
Das ist auch ein Kritikpunkt gewesen, tatsächlich von Clint Eastwood, dass das die einzige Figur war, die so ein bisschen größer ausgearbeitet war.
Ja. Genau, das ist ja neu eigentlich in diesen drei Filmen, ne?
Genau.
Ja. So Familiengeschichte zu haben.
Ja, oder überhaupt einen Hintergrund richtig über die Figur. Obwohl, nee, stimmt doch eigentlich gar nicht. Mortimers Schwester hatten wir ja auch im zweiten Teil. Das war ja eine Rache
für den. Ach ja, ja, du hast recht. Ja. Aber ja. So.
So, das Set ist übrigens, diese Stadt ist übrigens das Set vom Django gewesen.
Ah.
Von Sergio Corbucci. Das stand zufälligerweise noch und dann hat man das einfach genommen.
Ja, gut, das macht ja Sinn.
Ja. Der war ja auch im selben Jahr.
Hm.
Ist ganz schön heftig, wenn du überlegst, was der alles gemacht hat.
Mhm.
Tatsächlich, ich hab gestern mal die Untertitel mitlaufen lassen, da wird sogar in der Synchro noch einiges verschluckt. Also er hat noch ein paar mehr Sachen auf dem Kerbholz.
Mhm. Wo du eben ja gesagt hast, dass Tuco so direkt ist, ne? Wenn man sich jetzt mal das Schauspiel anguckt zwischen Clint Eastwood und Elie Wallach, dann spielt Clint Eastwood ja eher so einfach mit seinem Ausdruck. Weißt du, der steht oft einfach, er spielt ja nicht mit Dialog, sondern halt einfach mit Ausdruck.
Ja. Und wenn, dann sind das eher so One-Liner, ne?
Genau, ja. Also wirklich, das ist ja diese Coolness, die Eastwood da vermittelt. Und immer mit dem Zigarillo im Mund, ne?
Den Eastwood ja richtig gehasst hat. Der hat sogar sich jetzt extra schlechte, also wirklich so qualitativ minderwertige Zigaretten geholt, um die zu rauchen, um erst recht immer angepisst auszusehen. Und bei irgendeiner Szene hat er wohl zu Leone gesagt, so, jetzt sieh endlich zu, dass du fertig wirst, sonst muss ich hier kotzen.
Gut, das passt ja auch zu seiner Rolle, ne? Der muss ja immer so ein bisschen so...
Ja, das meine ich ja. Das hat er extra, dass er erst recht so aussieht immer. Ja. So, Tuco spricht ja gerade vom Risiko, was er hat bei dieser Masche. Das ist tatsächlich real gewesen, denn bei der ersten Hängung, oder beim ersten Erhängen, hat sich das Pferd erschrocken beim Schuss und ist weggerannt, bevor das Seil gelöst war, und Eli Wallach hing dann wirklich einen kurzen Moment so dran.
Oh Gott.
So, und jetzt versuchen die beiden sich gegenseitig zu zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Und er isst den Zigarillo.
Ja, das ist sehr, sehr eklig.
Ja, gerne. Ja, es ist auch... Ja, ist ja auch ein Stück weit so eine eklige Figur, ne, wenn man ehrlich ist. Ne? Wenn
ja, das stimmt.
Sich volllaufen lässt und frisst wie ein Schwein und da auch ganz bei seiner Einführung ja schon mit diesem Knochen da, wo das Fleisch noch dran hing, rumgerannt ist. Also der hat wirklich was auf dem Kerbholz. So, da sehen sich die drei das erste Mal. Und wir haben hier den Soldaten, der ein paar Infos noch hat über Bill Carson. Beziehungsweise Jackson heißt er ja im Original. Auch schön diese Maiskolben oder was das sein soll da an der Hutkordel.
Ja.
Wie findest du eigentlich so, so den Dreierbund zwischen den drei Hauptfiguren? Also findest du, dass Warlock da gut reinpasst zwischen die beiden? Oder findest du, dass er eine unpassend wirkt? Oder findest du, dass er sich sehr gut ergänzt?
Nö, ich würde sagen, die ergänzen sich schon sehr, sehr gut. Ja. Allerdings würde ich sagen, die haben sozusagen dieses Dreier, diese Dreiecksbeziehung, nenne ich es jetzt mal, die haben es maximal ausgereizt. Also mehr hätte nicht gegangen, würde ich jetzt mal sagen, weil ich muss sagen, dieses Trauen und Misstrauen.
Diese wechselnden Allianzen auch.
Ja, also das muss ich sagen, also das hätte nicht weiter getrieben werden dürfen. Weil, dass die dann trotzdem immer wieder miteinander mitarbeiten, ne, das ist irgendwann, wäre das unglaubwürdig geworden.
Na gut, der Preis sind halt $200,000, ne?
Das ist richtig, ja. Das war natürlich. Aber halt, die spielen ja kontinuierlich mit ihrem Leben, ihrer Partner, ne? Also das muss man ja auch immer sagen.
Ja gut, dadurch verrät ja keiner dem anderen, was er weiß, ne? Weil das ist ja deren einzige Lebensversicherung jeweils.
Das stimmt. So, und jetzt geht es ja, glaube ich, schief, ne?
Genau. Das Set, oder diese Stadt, das ist, die sehen wir später auch noch ein paar Mal, das Set. Das sind auch die nächsten Städte. Und das ist auch das El Paso-Set aus dem zweiten Teil. Also okay. Da hat man auch ein bisschen, also da hat Carlos Simi einige Arbeit reingesteckt, dass man das nicht erkennt, muss ich sagen.
Gehört das eigentlich zu, zur Masche des Blonden, dass er immer noch die Hüte abschießt, oder?
Ich glaube, das macht er, um klarzumachen, ey, passt auf, bleibt hier nicht. Ne? Kann das eigentlich sein, dass das Feld ist, was aus dem Vorspann vom ersten Teil ist?
Du hast recht.
Fällt mir jetzt gerade so auf.
Ja,
sieht sehr ähnlich aus.
Sieht sehr ähnlich aus, ja. Ja, auch mit diesem einsamen Pferd in der Mitte, ne?
Ja, und mit diesem Weg, der da lang führte. Das könnte das sein. Eine andere Ecke sehen wir ja definitiv noch mal wieder nachher.
Aber auch hier dieses, wie die miteinander umgehen, ne? Also er zieht ihn quasi mit am Strick mit runter.
Ja. Ach schön, wir werden unsere Zusammenarbeit beenden. Man kann jetzt natürlich fragen, warum macht er das eigentlich, ihn da so übers Ohr zu hauen? Aber andererseits, warum braucht er ein Motiv? $3,000 hat er natürlich auch.
Ja, und man muss natürlich dazu sagen, Tuko darf sich eigentlich nicht beschweren. Wird ja gesucht.
Also ist ja zweimal jetzt mit dem Leben davon gekommen.
Genau, ja. Und vielleicht sogar noch öfter, ne?
Ja. Ne, und jetzt haben wir erst die Einführung des dritten fertig und jetzt ist schon. Jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde rum vom Film, ne?
Aber auch schön dieser Spruch, ne? Mit dem, wie undankbar dafür, dass ich dir so oft das Leben gerettet habe, ne?
Ja. Ja, die sind auch zynisch untereinander, das stimmt schon.
Ja.
Aber die sind natürlich auch in so einer zynischen Situation mit dem Bürgerkrieg. Das ist ja noch nicht so richtig klar eigentlich, dass der Krieg noch läuft.
Genau, richtig. Das hatten wir jetzt noch gar nicht, ne?
Nee, also wir hatten halt, wir hatten eigentlich nichts, ne? Diese Story mit der Konföderiertenkasse. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir sehen, dass der Krieg noch laufen könnte, diese Soldaten, die Prostituierte da rausschmeißen.
Also, ist natürlich nett, dass sie sie noch mal nach Hause bringen, ne?
Aber, diese Sache mit, diese Story mit der Konföderiertenkasse, das kann ja immer sein, das muss ja nicht zwingend jetzt noch im Krieg sein, dass die gesucht wird, ne? Das kann ja auch nach dem Krieg noch gesucht werden. Und der verwundete Soldat da, der die Beine verloren hatte, der kann ja auch noch nach dem Krieg gewesen sein als Veteran. Aber dass wir im Krieg sind, war jetzt das eigentlich der erste richtige Hinweis.
Ja.
Sondern jetzt sehen wir, dass Sentenza hier schon mal den ersten wichtigen Schritt gemacht hat und versucht, Jacksons bzw. Carsons, wie soll man sagen, geliebte Stammprostituierte, was auch immer, zu finden.
Ich meine, das hat natürlich Sentenza schon sehr geschickt gemacht, ne?
Sich da einzu... Also,
ja, ja, und auch vor allen Dingen herauszufinden, dass er sie ruft und sie dann Bill sagt und damit ja quasi auch schon direkt verrät, dass sie ihn kennt.
Die Ohrfeige war übrigens gedoubelt. Und das auch. Weil Lee Van Cleef hatte echte Probleme damit, die Frau zu schlagen.
Und dann hat das ein anderer gemacht?
Dann hat das ein anderer gemacht, ja.
Ach.
Also selbst sie hat ihm dann gesagt, hey, ich bin doch Schauspielerin. Das ja. ist, selbst wenn du mal erwischt, dann ist es jetzt auch nicht so schlimm. Das ist ja, wir wissen ja, dass das nur gespielt ist. Aber
die Streben auf der Wange von der Mary, ne?
Ich glaube ja.
Ja, hat man da, man sieht sie sehr gut, ne? Aber das ist auch noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, wo wir hier gerade auch hier diese Gewalt auch haben. Ich finde, dass die zwei glorreichen Halunken als Film insgesamt nicht so blutrünstig ist wie die anderen Teile.
Aha.
Also wir haben nicht so dieses Schießen und dann verblutet direkt alles und spritzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist es mehr auch aus der Distanz vieles. Ich meine, das kommt natürlich auch durch diese Bürgerkriegsszenen, die wir dann später noch haben.
Ja, 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 genau. Hier haben wir so auch schon mal das Thema Brücke, wird ja auch schon jetzt mal eingeführt,
ja,
ne?
Ja,
das haben
sehr
wir später
gut.
auch noch mal. Ja, es ist nicht so blutig, aber es ist deswegen nicht unbedingt weniger sadistisch, ne? Wenn du mal
Richtig.
Überlegst, was Tuco dann später als Rache mit Blondie macht oder mit dem Blonden macht, das ist ja auch mega sadistisch, wenn er ihm dann das Fußwaschwasser zu trinken anbietet und selbst das dann wegkickt oder so in der Wüste.
Ja. Und vielleicht noch kurz zum Kostüm. Tuco hat ja die ganze Zeit dieses, ja, so eine Art Hundemarke oder Umhänger um, ne?
Medaillon, ja.
Irgendwie sowas.
Keine Ahnung, was das
genau sein soll. Das eigentlich spielt keine Rolle, ne?
Ich weiß es nicht. Ich habe da nichts zu gefunden. Ich wüsste auch nicht, was es sein soll. Das ist auch eine sehr schöne Szene. Wie er sich da erstmal den Revolver holt.
Ja, ist auch interessant. Er läuft durch die Wüste, überlebt quasi mit letzter Kraft, kippt sich ein bisschen Wasser ins Gesicht und das Erste, was ihm in den Sinn kommt, ist, ich brauche einen Revolver.
Wir sehen ja auch noch, dass die Lippen komplett aufgeplatzt sind.
Genau, ja.
So, und das ist alles improvisiert von Eli Wallach. Hat Leone gefragt, was soll ich da machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung von Waffen. Er hat gesagt, ah, mach einfach irgendwas, wird schon gut aussehen.
Ja, ich habe mich halt gefragt, oder frage mich, wenn ich das so sehe, er riecht auch dran, ne? Und kennt er sich wirklich aus oder tut er nur so?
Ja, das ist, ja. Ne, das würde passen, so zum Aufschneiderischen von Tuco, ne?
Genau, ja.
Aber wir sehen ja gleich, dass er durchaus ein guter Schütze ist. Vielleicht sind das auch nur noch die Nachwirkungen von der Dehydration. Ne, auch also das hier, das ist auch alles improvisiert von Eli Wallach.
Ja, aber ich finde, es ist glaubwürdig irgendwie, ne?
Ja, ja, das ist...
Also so, ich finde das... Und guck mal, dass er die jetzt auch so auseinandernimmt und dann guckt und schaut, wie sind die Lager und die Trommeln und so.
Weil ich mir nicht sicher, kann man das eigentlich bei Waffen so einfach auseinandernehmen?
Ja, ich denke schon, dass du die auseinandernehmen kannst.
Ja, aber so, mit so einfachen, schnellen Handgriffen? Diese alten Revolver?
Ach so, ja.
Ich weiß es nicht.
Ich hab keine Ahnung, da habe ich keine Ahnung von.
Weil irgendwie weiß ich nicht, ob da der Rückstoß nicht eventuell dann die Dinger auch mal auseinanderklappen lassen würde.
Ja, möglich.
Aber ich habe genauso wenig Ahnung.
Ich finde halt aber auch komisch, dass er diese Auslage auf dem Glastisch.
Ja, bin ich mir sowieso nicht sicher, ob es 1860er Jahre schon solche Glastischauslagen überhaupt gab.
Ja.
Und dann auch noch in der Ecke dieser Welt.
Ja. Das sehen wir auch. Jedenfalls schon. Dieser Händler, der fällt da völlig raus, so, ne? Der ist so. Der wirkt so, als hätte er sich mit dem Leben und dem System dort arrangiert.
Ja, gut, das wird nicht der erste Revolverheld sein, der bei ihm vorbeikommt.
Ne? Nee.
Aber auch schön, dass die Schießbudenfiguren alles Indianer sind.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Ja. Was ja generell eigentlich ein eher weniger interessantes Thema ist im Italo-Western. Ne?
Mhm.
Also die Ureinwohner.
Ja. Und dieses Öffnen mit dem Mund am Korken, das haben wir ja später bei dem General auch nochmal, ne?
Ja.
Also, der ist ja kein General, aber...
Dass Tuco übrigens Gürtel und Hosenträger trägt, ist wohl auch Impro und abgeschaut von Leone.
Okay.
War ja auch ganz lustig, dass Leone offenkundig auch beides getragen hat.
So, er zieht sich dann auch schnell eine Schnur.
Genau. Hat die Waffe also nicht am Halfter, ist ja auch interessant.
Ja.
Ja, auch schön, wie der Ladenbesitzer ihn erst missversteht.
Ja. Das ist wirklich eine gute Szene, ne?
Ja, das ist auch eine tolle Szene. Weil
ich muss sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich verstehe, dass das, worum es geht.
Mit dem Geld, meinst du?
Ja.
Ja. Was wollte ich sagen? Das ist übrigens auch eine Szene, die kommt auch aus einem anderen Film ursprünglich mal, aus einem amerikanischen Film und geht da so um die 60 Minuten. 60 Sekunden, Entschuldigung.
Aha.
Und Leone weitet das halt zu einer minutenlangen Szene aus.
Ja.
Aber die ist halt auch richtig gut, ne?
Klar, ja. Ja gut, und der Büchsenmacher oder der Händler, was auch immer er ist, der ist wirklich so einer, der hat sich mit der Welt, wie sie ist, arrangiert.
Ja, der ist wahrscheinlich sogar froh, dass er jetzt noch mit dem Leben rauskommt.
Genau, richtig, ja. Und wenn er schon sagt, nee, ich bin keiner, der Leute umbringt, dann bin ich wenigstens der die Werkzeuge dafür verkauft.
Mhm. Genau. So, jetzt versucht ja Tuco, irgendwelche alten Bandenmitglieder zu reaktivieren oder was auch immer das sind für Typen. Sieht auch irgendwie komisch aus da in dieser Höhle oder was das sein soll.
Ja, es ist, das ist ja irgendwie, ist das denn, oder vielleicht ist es eine alte Mine oder irgendwas? Oder
ja, auf jeden Fall ist es, ne, es ist, aber das ist das, was ich meinte, so traumhafte Qualität, ne, das ist so ein Setting, was irgendwie ganz komisch aussieht. Mhm. Und offenkundig, wenn man jetzt reinhört, in die deutsche Fassung, offenkundig ja auch eine Szene war, die in der Kinofassung nicht drin war, weil sie offensichtlich neu synchronisiert wurde.
Mhm. Mhm. Ja, wenn wir das vergleichen mit der alten Räuberhöhle, also vom zweiten Teil in der Kirche, die war ja auch schon seltsam, ne? Irgendwie so vom Ort.
Ja.
Aber das ist auch etwas, also ich komme jetzt gerade drauf, ja. Das Religiöse spielt ja hier in dem Film auch immer wieder eine Rolle. Also weil Tuco ist ja auch irgendwie so, ich weiß nicht, gläubig würde ich jetzt, kann man nicht so richtig sagen, aber er bekreuzigt sich ja dauernd, ne?
Ja gut, er ist ja auch ein Mexikaner, ne? Also ein Katholik im Vergleich zu den protestantischen Angloamerikanern.
Mhm. Das ist auch ein schönes Spiel, ne, mit diesem Huhn.
Ja,
Der mit diesem Huhn redet.
Und dabei natürlich versucht, die anderen rauszulocken.
Ja. Und kurz hatten wir schon den Blick nach oben, ne?
Ja. Schön auch, wie er die Kartoffel jetzt so...
mit bloßen Händen, ne?
Ja, schält. Aber gut, er gräbt ja später auch mit bloßen Händen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ist die Kartoffel dann wirklich schon fertig?
Schmeißt er sie nicht sogar später wieder rein oder beißt er rein?
Bin mir nicht sicher. Eigentlich müsste, ja, er ist. Obwohl, ja. Doch, das sieht jetzt relativ...
Ah doch, ja, ja, er beißt rein, ja. So, jetzt kommen die Seile von oben. Und ich muss sagen, ich finde es cool, dass das relativ lange dauert, bis sie unten sind, ne? Also... Mhm.
Da haben wir jetzt wieder das Bekreuzigen.
Genau, ja. Und, das könnte wirklich ein religiöses Medaillon sein, weil er hat es geküsst, hast du es gesehen?
Ja, gut, vielleicht ist das Christophorus-Medaille oder so.
Ah, ja, ja, ja.
Ja, jetzt lässt er den Vogel da ins Wasser fallen. Mhm.
Und jetzt haben wir das allererste Mal wirklich, also bis auf die bei der, als die Prostituierte abgeliefert haben, haben wir hier so einen richtigen Track an Soldaten.
Ja. Vor allen Dingen, das sind ja jetzt Konföderierte, ne? Waren ja Unionssoldaten.
Ja, das muss ich sagen, auch bevor ich das sozusagen vergesse, ich finde das ziemlich cool, dass die sozusagen immer mit beiden Seiten zu tun haben.
Mhm.
Ne? Also im ersten Teil sind sie sozusagen Südstaatler und dann im zweiten Teil des Films gehen sie zu den Nordstaatlern.
Ja, beziehungsweise die einen tarnen sich als Südstaatler und Sentenza tarnt sich ja als Nordstaatler.
Genau, ne? Ja.
Also das zeigt ja auch nochmal, dass dieser Krieg für die überhaupt keine Rolle spielt und das, was in dem Krieg verhandelt wird, das ist denen alles völlig egal.
Richtig, ja.
Und Leone hat wohl auch, der ist wohl extra nach Amerika gegangen und hat da Recherchen betrieben für den Film und wollte das auch fast gleichsweise akkurat darstellen. Hat sich dann aber interessanterweise für einen Schauplatz entschieden, hier in New Mexico, Texas, der vergleichsweise wenig im Bürgerkrieg genutzt wurde.
Okay, interessant.
Deswegen kann man den Film auch, wenn man das jetzt historische Akkuratheit als Maßstab rannimmt, relativ gut ins erste Halbjahr 1862 verorten. Weil das war so die Phase, in der da wirklich Kämpfe stattfanden in dieser
Gegend. Das ist interessant, weil das eine Datum auf dem Grabstein, meine ich, oder auf der Grabstätte ist auch 1862.
Naja, würde ja passen dann, dass es ein relativ frisches Grab ist.
Ja. Jetzt haben wir hier eine schöne Reinigungsszene.
Jetzt sieht man auch mal diesen Revolver von Eastwood mit der Klapperschlange drauf.
Ja.
Was tatsächlich eine Anspielung ist an diese Serie, diese Western-Serie, wo er früher mitgespielt hat. Weil er da seine Figur da auch so einen Colt hat mit so einer Klapperschlange drauf. Mhm.
Jetzt hier gerade noch, wo wir diesen Track sehen mit auch den Kanonen und so weiter, das ist so eine Szene, wo ich halt das, was ich eingangs gesagt hatte mit diesem Vergleich zu Krieg der Sterne und das Imperium schlägt zurück, das sieht halt echt nach, also eben diese Art von Steigerung, die ich sozusagen ausmache auch, das ist ja unglaublich teuer und aufwendig, ne? Ja. So viele Leute auszustatten und so. Was wir dann später bei den Kriegsszenen ja auch noch mal haben.
Was übrigens sehr oft Soldaten waren, tatsächlich.
Ach, okay, ja.
Also der Film hat einige Unterstützung von der spanischen Armee bekommen damals.
Ah. Ist interessant.
Also die spanische Armee waren auch dann diejenigen, die dann bei der Brücken ganz wichtig waren. Aber da komme ich dann nachher noch mal drauf zu sprechen. Da gibt es auch eine schöne Anekdote zu.
Ja. Wir sind natürlich jetzt auch wieder in so einem Erzähltempo, was total Sergio Leone ist, ne?
Mhm.
Also langsam, ausgiebig.
Mhm. Parallel.
Ja.
Auch und viel geschnitten.
Cool auch diese, dass wir hier diesen Fokus auf die Sporen so haben. Wir sehen ja hier, wie sie schleichen.
Ja, das spielt ja gleich die Rolle.
Genau, ja. Und auch hier diese, wir haben sozusagen diese Geräusche des Tracks. Mhm. Der Pferde und wir gehen an den Türen vorbei. Das war ja so eine...
Ja, und jetzt sehen wir, er hat's gehört.
Ja.
Ja, und jetzt warten Sie, was machen wir?
Aber das ist natürlich auch so ein bisschen vom Blonden die Überlegenheit, die er irgendwie auch in den anderen Teilen ja schon immer hatte, ne? Dass er so in den richtigen Momenten das richtige Gespür und die richtige Wahrnehmung hat.
Genau. Und auch ein Stück weit einfach besser auch ist. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein Zufall, ne? Ich habe ja erzählt, Zufall spielt eine Rolle. Das ist natürlich auch Zufall, dass der Track gerade dann stehen geblieben ist, als der eine seinen letzten Schritt macht und Eastwood dadurch die Sporen gehört hat, ne?
Richtig. Und jetzt kommt ja gleich der zweite Zufall direkt hinterher, ne? Wie der Blonde aus der Situation rauskommt. Ja. Und das ist halt einfach auch so diese Coolness.
Der hat auch so ein,
ne?
Der hat auch so ein, der hat auch so ein Halsband um, wie Tuco.
Ja. Ich muss sagen, das ist cool. Oh, guck dir diesen, hast du diesen Move gesehen? Hm, wie er den Revolver eingesteckt hat?
Achso, nee, wie er den nochmal dreht. Den.
Ja. Ja. Wahnsinn, ja.
Das ist natürlich auch immer sehr schöner Running Gag, dieses, es gibt zwei Kategorien von Menschen. Das taucht ja mehrfach am Film auf.
Das stimmt. Und deswegen, das ist auch, glaube ich, also ich habe mich lange gefragt, welcher Titel passt besser? Zwei glorreiche Halunken oder diesen Dreiklang? Mhm. Zwischen dem Blonden, dem Bösen und dem Hässlichen. Und irgendwie, ich bin da zu keinem Ergebnis gekommen. Weil irgendwie, es würden wirklich beide passen.
Mhm. Die Frage ist dann nur bei dem deutschen Titel, wer sind denn jetzt die beiden? Sind das die beiden, die wir jetzt gerade sehen?
Oder für mich
ist es einer von den beiden und sein Tänzer? Ja.
Nee, also
aber es macht natürlich insofern Sinn, weil das die beiden sind, die überleben. Ne?
Ja, einmal das. Und weil ich zwischen den beiden irgendwie so die, ja, weiß ich nicht, die innigste Beziehung, ist vielleicht ein komische Beschreibung, aber die beiden spielen ja immer wieder miteinander. Und die nutzen sich ja auch aus. Ne?
Und man kann Sympathien für die beiden haben, während man für den Tänzer ja überhaupt keine Sympathie haben kann.
So ist es, ja. Guck mal, was mir jetzt auffällt, der Spiegel hinten an der Wand, ja. Wo man den Hocker sieht, das ist ja großartig.
Ja.
Das sehe ich jetzt zum ersten Mal.
Ja.
Sehr gut, ja.
Ein Schwein muss daran hängen können.
Ja, wobei ein Schwein wahrscheinlich leichter ist, ne? Also.
Ja, aber es ist ja nur über... Oh, obwohl, wenn du so einen richtig großen Eber hast, der so ein paar Jahre alt ist.
Ja gut, ja, ich weiß nicht, wie schwer werden die?
Oh, die werden schon ganz schön schwer.
Ja.
Ja.
Aber wie schwer ist Eastwood wohl so in der, in dem Alter?
Glaube ich nicht, der ist, glaube ich, nicht so schwer, oder?
Der ist ja nicht so... Nee, er wirkt auf jeden Fall, nee, er wirkt ja auch nicht stämmig oder so, ne?
Nee, sondern er ist eher drahtig.
Ja.
Ja. Aber wo wir gerade von der Größe reden, das hat wohl einige Probleme verursacht, weil es ist auch schön, wie man gerade zuerst in die Pistole und dann hier reingeguckt hat. Und da haben wir den Zufall, den du gerade angesprochen hast.
Genau. Ja. Und das ganz kurz, wo wir was haben, super wie diese Fahrstuhlfahrt von der Kamera, also mit dem Runterfallen.
Ja.
Ja. Wie schön, diese eine kurze, diese wirklich, das ist ja eine mega aufwendige Aufnahme.
Ja.
Aber sie ist super dynamisch und schön. Also wirklich, klasse.
Passt perfekt. Ja. Wo ich gerade dabei war zu erzählen, war noch, dass die beiden, also Eli Wallach und Clint Eastwood, fast 30 Zentimeter auseinander sind, was die Größe angeht.
Mhm.
Und das wohl manche Szenen etwas erschwert hat, wo die beiden dann nah nebeneinander stehen.
Mhm. Ja. So, wir sind wieder bei Sentenza. Der ist mit einem schwarzen Pferd jetzt in einer Stellung angelangt.
Ja, in einem Fort, ne? Was offenkundig mal überfallen war, wo noch die letzten konföderierten Soldaten ausharren.
Mhm.
Und hier ist das einzige Mal, finde ich, im Film, wo wir von Sentenza so eine Art Menschlichkeit oder so eine Art Gefühlsregung haben. Oder wo er das einzige Mal was für andere Leute empfindet, wenn er gleich mit dem Kopf schüttelt, wenn er das alles sieht.
Mhm. Ja. Du hast recht.
Also selbst ihn, der ja eiskalt ist, lässt dieser Krieg nicht kalt. Und das, was in diesem Krieg passiert und was der Krieg den Menschen antut, selbst so eine ultimativ böse Figur kann da nur noch mit dem Kopf schütteln.
Mhm. Das ist jetzt auch gerade hier mit dieser Bewegung der Kamera super, wie sie so hinter ihm herfährt und sich und wir uns sozusagen mit ihm umgucken, aber entgegengesetzt, ne? Also seine Bewegung geht ja nach rechts und wir schwenken sozusagen nach links hinten rum. Richtig gut.
Der einsame Hund, der da noch irgendwo rumstreift.
Mhm.
Da sehen wir noch die Reste, die blutigen Tücher vom Lazarett. Das Set erzählt auch unglaublich viel, ohne dass man wirklich im Text hat.
Das stimmt. Und auch das mit der Musik, ne? Ja. Diese ferne Trompete.
Genau, die ja was vom Exerzierruf hat.
Mhm. Und man muss ja sagen, die richtige sinnlose Kriegshandlung, die haben wir ja dann am Ende mit der Brücke.
Ja.
Da erzählt ja sogar auch der General, der ja keiner ist, hier der Chef, dass er am liebsten einfach nur diese sinnlose Brücke weggesprengt haben will.
Ja.
Und darum geht es, ne? Die beschießen sich nur und wir kriegen hier sozusagen schon mal eigentlich vorneweg erzählt, was der Krieg bedeutet.
Ja. Was die Folgen des Krieges sind.
Mhm. Mhm.
Ja, und das ist auch so.
Dieser Zynismus, ne?
Diese abgenagten Maiskolben da kochen müssen. Das ist so unfassbar traurig eigentlich auch, dass ihnen nichts mehr übrig bleibt, außer
Müll zu kochen.
Ja, genau. Ja, sie wollen lebend rauskommen.
Mhm.
Jetzt bietet er ihm mal was zu trinken an.
Ja.
Wobei mir nicht ganz klar ist, warum stampft er die eigentlich? Wenn er sie eh alle einkocht. Aber meinst du, da soll es noch eine Soße geben zu dem
Gekocht? Ja, stimmt.
Da siehst du noch die Gewehre, die da alle an der Wand hängen, angelehnt sind. Mit Bajonett zum Teil, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau.
Schön auch, wie wir diese ganze Hintergrundgeschichte, was mit diesem Goldtransport passiert ist, auch so über den Film langgestreckt eigentlich erst erfahren.
Ja, 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 ja. Hm? Das ist auch, das meinst du auch so, ne, mit dieser Menschlichkeit, die man so ein bisschen durchscheinen lässt, dass er ihm sozusagen diese Medizin nicht verwehrt und ihm die Flasche überlässt.
So, und die Ecke kennen wir auch aus dem zweiten Teil. Das ist ja das, wo sich Eastwood und Lee Van Cleef getroffen haben, um ihr weiteres Vorgehen zu besprechen, nach dem ersten Banküberfall, glaube ich.
Stimmt. Ja, das kann man auch wieder nur wiederholen, dass die Kulisse, die Drehorte sehr, sehr schön sind. Also landschaftlich auch, ne?
So, und Tuco ist ihm auf den Fersen.
Und der untersucht richtig diesen Stummel.
Ja. Riecht dran.
Ja, und zerbröselt ihn dann so mit der Hand.
Ja, Musik auch ganz toll, die wir jetzt gerade hören. Ist ja Ennio Morricones am besten verkauftes Album gewesen, dieser Soundtrack wohl.
Mhm.
Und ist ja auch ein richtig starker Soundtrack, muss man dazu sagen.
Ja, das ist schon, das stimmt, ja.
Ja, und okay, den kann er offenbar sogar noch, da versucht er sogar noch, ob er den noch rauchen kann. Ne? Ja, ob er noch an ist. Ja, genau. Ja,
jetzt kommt der dritte, ne? Und der ist an, ja.
Genau.
Ich meine, man muss sich mal vorstellen, sonst wird
sieht
ja alles...
Auch mal schön, wie abgeranzt die Schuhe von ihm sind auch.
Ja, das stimmt.
Ja, sonst wird ja alles...
Genau, sonst wird ja immer alles in die Länge gezogen. Aber hier sehen wir in kürzester Zeit drei Lager, also drei Feuerstellen. Und das ist ja eigentlich, er ist ja eigentlich Tage hinter ihm her, ne? Muss man ja eigentlich sagen. Und das ja, wird sozusagen in so kurzer Zeit erzählt. Also er holt eigentlich auch gut auf, ne?
Ja, gut, er ist ja auch getrieben von Rache. Mhm.
Er ist jetzt quasi auf den Geschmack gekommen, wie man richtig sieht, ne? Also ihm wirklich weiter hinterher zu gehen.
Das ist ja auch interessant.
Ja. Sehr schön, hier dieses, wie der Gewehrlauf vom Blonden, der reinkommt, muss ich sagen, toll, also da auch tolle Kameraarbeit.
Ja. Der offenkundig jetzt die Masche mit wem anders abzieht.
Aber halt dann
erwischt wird.
Ja.
Tja. Die arme Sau, mit der man den Deal eigentlich durchziehen will.
Das ist halt auch cool. Tuco reagiert immer sehr schnell emotional, ne? Und der Blonde ist eher so überlegt.
Ja. Das ist auch eine arme Sau, wenn du überlegst, der rechnet ja damit, gerettet zu werden jetzt gleich.
Wenn die schon zusammengearbeitet haben, ne?
Ja, aber es macht ja keinen Sinn, das zu machen, ohne mit ihm das abzusprechen.
Na doch, er könnte ihn ja dann befreien und ihm dann sagen, du, ich liefere dich aus, wir machen das nochmal.
Ja, weißt du? Gut.
Und dann, ja, aber das ist...
Aber auch schön dieser Sonnenschirm, den Tuco da jetzt hat.
Das ist wirklich auch, das bringt mich auf eine Idee, dieser pinke Sonnenschirm. Ja. Was ich in diesem Film nicht gefunden habe, ist diese wirklich überdrehte Comedy-Szene.
Aha.
Weißt du, so wie im zweiten Teil mit der Eisenbahn. Das war doch diese Wohnung, wo alles so übertrieben gewackelt hat, ne? Wo man gedacht hat, okay, da haben sie sich jetzt wirklich einen Gag erlaubt, ne? Und oder auch dieses Das war, glaube ich, im ersten Teil mit dem Hut hochschießen und den sozusagen in der Luft halten.
Ja, das war im zweiten Teil auch.
Also genau, das war auch im zweiten. Ne? Aber das haben wir hier auch nicht. Also
Wobei wir haben natürlich mit Tuco eine Figur, die schon viel mehr humoriger angelegt ist wie die anderen Figuren. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Also Tuco wird ja von manchen sogar als Comic Relief in dem Film gesehen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich sag mal, von Tukos Figur geht ja relativ viel Humor auch aus.
Ja, du hast recht. Ich finde, das kann man so sagen, ja.
Deswegen gibt's vielleicht nicht diese Humor- oder diese überdreht alberne Szene. Dafür ist ja hat der Film ja dafür in eine andere Richtung viel mehr absurde Sachen. Das kommt ja dann auch noch.
Ja.
Da haben wir den Clint Squint. So, du wolltest was sagen?
Ja, ich habe so das Gefühl, das ist für mich so die, ich habe so das Gefühl, das ist eine der grausamsten,
Szenen,
gefühlt. Also, weil das ist ja sadistisch pur, ne?
Ja. Absolut.
Vor allen Dingen, weil Tuco sich ja auch in diese lebensfeindliche Welt begibt. Also er reitet ja mit in die Wüste.
Aber
nur
er
um
hat
zu sehen, wie der Blonde leidet.
Nur um ihn zu quälen, ja.
Genau.
Ne, denn er hat ja alles, was der Blonde nicht hat. Ne? Er hat Sonnenschutz, er hat Wasser, er hat ein Reittier.
Er hat auch Proviant, ne? Also.
Ja. Ja, und jetzt sehen wir ja schon, dass Clint Eastwood langsam schon einen ordentlichen Sonnenbrand hat.
Und Brand, also eben nicht nur einfach gerötet, sondern er hat ja wirklich auch diese aufgegangenen Blasen, ne?
Mhm. Ja, und jetzt sind wir auch wieder in so einem Niemandsland eigentlich.
Ne? Ja, das
hat ja Tuco auch erwähnt. Ne? Ja. Da auf der einen Seite sind die Nordstaatler, auf der anderen Seite sind die Südstaatler und hier traut sich keiner hin. Ja. Was natürlich auch Quatsch wäre, mitten in der Wüste zu kämpfen, aber.
Ja, richtig. Mhm. Ja. Und aber wir sind ja auch in einer ganz anderen Wüste. Das ist ja wirklich jetzt richtige Sandwüste, ne? Da ist
genau. Da würde man wahrscheinlich mit den großen Kanonen sowieso teilweise einsinken, schätze ich mal.
Ja, ja.
So, jetzt haben wir schon mal wieder dieses Musikstück, was, glaube ich, dann später auf dem Friedhof nochmal vorkommt. Mhm.
Hier auch wieder eine coole Kamera, also mit dieser subjektiven, von Tuco aus gesehen. Ja. Die sich so wirklich bewegt, wie vom Pferd gedreht.
Ja.
Aber modisches Hemd, muss man jetzt nochmal sagen, jetzt wo man es so gut sieht, ne?
Ja, sieht schick aus.
Ja.
Wir verbessern wieder Lammfellponcho. Das kommt ja später noch.
Ja, wobei ich mich da frage, wo hat er das auf einmal her, ne? Also. Ja, aber ich glaube, das ist einfach filmisch.
Das kriegt er ja von seinem Tänzer im Lager.
Ach ja, stimmt, zieh das an, ja. Auch wie verschwenderisch er mit dem Wasser umgeht, ne?
Ja.
So.
Ja. Reiner, wie gesagt, das ist reiner Sadismus.
Mhm.
So, ja, ne? Tuco hat halt die größten Emotionen und die sind auch immer pur. Auch dieser Sadismus ist nicht versteckt oder so, sondern der ist einfach pur und volle Kanone drauf.
Ja.
Nicht zurückhaltend.
Das wäre ja der Blonde, also beim Blonden wäre das ja anders, ne? Also
genau. Der würde überhaupt nicht so viel Energie jetzt in die Rache verschwenden. Der würde ihn entweder abknallen oder ihn sagen, lass mich in Ruhe.
Ja. Also da muss ich sagen, das Gesicht sieht schon wirklich grausam aus, ne?
Ja, das sieht ja später nochmal ein Stückchen schlimmer aus.
Mhm. Und ich muss sagen, das ist ein richtig cooler Trick.
Ja. Weil man damit auch überhaupt nicht rechnet.
Nee, und weil das einen selbst, also mich bringt das mit rein in dieses Delirium. Also sozusagen diese Fehlwahrnehmung, die man durch diese Halluzinationen irgendwie durch Wassermangel, Hitze und Wüste kriegt.
Ja. Ich esse, während du ein kleines Sonnenbad nimmst. Das ist auch so. Ja, nach dem Film haben die beiden ja auch nicht mehr zusammengearbeitet, Clint Eastwood und Sergio Leone. Unter anderem auch deshalb, weil es Eastwood langsam zu viel wurde mit den Hauptfiguren.
Mhm.
Ne? Also er meinte, ich fing alleine an und dann wurden wir zwei und dann drei und dann am Ende wären wir eine ganze Kompanie geworden oder so ähnlich, hat er dann mal gesagt. Und er ist ja dann auch nicht bei Spiel mir das Lied vom Tod dabei gewesen. Das war ja dann der Film, den Leone danach gedreht hat. Obwohl Leone ihn durchaus gerne gehabt hätte in dem Film. Aber
ja.
Ich finde es jetzt auch nicht schlimm.
Ach nein. Also man muss sagen, bei Tuco, er ist ja auch irgendwie, ich sag mal, er ist weniger überlegt, weil er nimmt es in Kauf, selbst das Wasser zu verschwenden, was ihm ja auch helfen wird.
Ja, er ist halt mehr, er ist emotionaler, ne? Direkter.
Ja, genau.
Das passt ja gut rein.
Ja.
Und wo du vorhin mal sagtest, die beiden haben eine bessere Chemie miteinander, oder haben eine stärkere Beziehung miteinander, das ist insofern auch ganz lustig, wenn man bedenkt, dass Clint Eastwood und Eli Wallach sich am Anfang sogar auch ein Bett geteilt haben. Weil als Eli Wallach ankam in Madrid, war wohl aus irgendeinem Grund alles ausgebucht. Und dann hat Clint Eastwood gesagt, naja gut, kannst bei mir pennen.
Okay. Ja.
Und deswegen konnte Eli Wallach sagen, er ist der einzige Mann, der mit Clint Eastwood im Bett gewesen ist.
Ja. Das ist auch, muss man sagen, super, oder?
Ja.
Das ganze Arrangement, weil der Hügel war ja ohne Spuren.
Die Düne, ja.
Die Düne.
Auch schön jetzt, wie hier unten dieses Sonnenlicht nochmal runterreflektiert, ja, von den, ja, Beinen her.
Ja. Man spürt förmlich im Bild die Hitze, ne? Und wie die Flasche eben runtergerollt ist.
Mhm.
Und hier haben wir wieder diesen Zufall.
Ja. Genau. Und nicht nur Zufall, sondern auch wieder so was Traumhaftes. Ne? Das ist ja wir sehen ja gleich, die Kutsche hat ja gar keinen Kutscher, die rennt ja von alleine, die Pferde.
Mhm.
Also auch so was ganz Absurdes eigentlich.
Ja, und selbst in der Wüste werden sie vom Krieg eingeholt, ne?
Ja. Also alles drei zusammen, ne? Die Absurdität, der Zufall und der Krieg kommen wieder zusammen.
Und auch der Blonde kämpft sich nochmal hoch, um zu sehen, was da ist.
Ja, was ihm halt jetzt das Leben gerettet hat, ne?
Mhm.
Das Stück heißt übrigens irgendwie Der Wahnsinn des Goldes oder sowas, oder Die Gier nach Gold, irgendwie so. Das kommt später ja auch nochmal teilweise im Dingens vor. Im Bahnhof. Im Friedhof, meine ich.
Mhm. Guck mal, die Pferde sind instinktiv auf diesem Pfad unterwegs gewesen, ne?
Ja, wahrscheinlich, weil man da einfacher laufen kann oder so.
Ja, möglich.
Ich meine, die können ja auch nicht groß ausscheren da aus dem
Verband. Nee, stimmt, ja.
So, da sehen wir schon, das ist die
das dritte Regiment, ne?
Ja. Und die Konföderiertenarmee, CSA, Confederate States of America.
So, und wir sehen jetzt, Tuco macht die Klappe auf und ihm kommt auch schon
der erste Tote entgegen.
Ja. Und man weiß natürlich auch, hier sehen wir jetzt hier den Bill, war das, ne, mit der Augenklappe?
Genau, Jackson alias Bill Carson.
Genau, den haben wir jetzt auch schon mal. Und das Erste, was Tuco macht, ist natürlich dann, der ist auch wieder so simpel gesteuert, ne?
Ja gut, die brauchen es ja nicht mehr, ne?
Nö, das stimmt, aber er nimmt jetzt die Uhr ab und guckt nach Geld.
Ja.
Aber Tasche. Er vergisst im Prinzip den Blonden komplett.
Ja, das stimmt auch, ja. Wobei der natürlich, muss man ja auch sagen, ist ja auch, der ist ja ohnehin schon halb tot, dass der groß, der kann ja nicht abhauen in der Zeit.
Eben.
Ich meine, damit rechnet Tuco ja jetzt auch nicht, dass einer von denen noch lebt und ein Geheimnis zu einem Goldschatz verrät.
Stimmt, das ist ja auch wieder nochmal ein Zufall, ne?
Ja.
Also es ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Ich meine, ich habe zwar gesehen, dass vieles immer im Zufall ist, aber eher so in diesem Überleben, aber selbst, dass die Geschichte ganz viel durch Zufälle überhaupt weiterkommt.
Ja. Ja, hier erfahren die beiden ja überhaupt das erste Mal von dem Goldschatz, ne? Deren Story war ja überhaupt noch nicht verbunden mit der von Sentenza.
Ja.
Und jetzt erst kreuzen sich ja diese Storylines überhaupt. Ehe sich dann ihre Wege in, keine Ahnung, einer halben, dreiviertel Stunde oder was kreuzen.
Mhm.
Tja, scheint ein bisschen angenehmer zu sein, als ein Zigarillo zu kauen. Das Schnupfen.
Ja, wobei er jetzt irgendwie
so, jetzt haben wir Bill Carson, beziehungsweise Jackson, der die Story ja erzählt jetzt. Auch schön, dass er eine Augenklappe trägt, finde ich.
Mhm.
Die klaut ihm ja dann Tuco nachher noch. Das ist natürlich, auch das ist so eine Szene, die ja jetzt extrem in die Länge getrieben wird mit diesem Topos des kurz vorm Sterben, der noch schnell ein Geheimnis verrät. Ja. Das ist, ich finde das ja auch insofern interessant, weil klar, wir haben einerseits einen Western, aber andererseits haben wir ja auch durchaus so ein klassischen Abenteuerfilm eigentlich mit dieser Goldsucher-Geschichte. Ne? Also das, wenn du ehrlich bist, diese ganze Story mit dem konföderierten Goldschatz, der in, im Grab des unbekannten Soldaten liegt, das ist eine Story, die müsste man nicht im Krieg erzählen. Die könnte man auch locker 100 Jahre später noch erzählen oder heute. Mhm. Oder findest du das nicht?
Ja, ich glaube, das ist das Interessante eigentlich an, an diesem Film. Hm? Diese Vielseitigkeit.
Ja, ne? Dass er so, dass er diese banale Geschichte eigentlich erzählt, in diesem riesigen Panoptikum des, der Kriege, ja, tatsächlich.
Ja, und ich glaube, dadurch kaufen wir auch diese, diese Zufälle so ab. Weißt du, wenn es jetzt ein reiner Western oder ein reiner Abenteuerfilm wäre, dann würden wir sagen, oh, ist das blöd, dass diese Geschichte immer nur durch Zufälle weitergeht. Da würde man sagen, ja, ist ja ein echt langweiliges und schlechtes Drehbuch.
Aber dadurch, dass wir eben in, diese, in diesem Krieg sind und in dieser Situation, in der so, ja nicht nur im Krieg, sondern im Bürgerkrieg, wo also sowieso alle Normen außer Kraft gesetzt scheinen, dadurch können wir auch diese, diese absurden Elemente, ne? Wie dass diese Kutsche alleine fährt und diese, diese Höhle von Tukos Leuten etc. viel leichter fressen auch und viel leichter nachvollziehen.
Genau, ja.
So, und jetzt hat sich der Blonde seine Lebensversicherung geholt, kann man sagen.
Ja. Und damit ist ja eigentlich deren Beziehung jetzt, ab jetzt perfekt.
Ja.
Zwischen Tuko und dem Blonden.
Ja, er sagt ja später auch, mein größter Feind muss aufpassen, dass mir nichts passiert.
Ja. Ja, jetzt Tuko denkt, das kann nicht wahr sein. Jetzt auf einmal realisiert er, dass er alles dafür tun muss, dass der Blonde überlebt.
Vor allen Dingen denkt er sich, oh Gott, jetzt stirbt mir der Nächste weg. Das ist ja exakt dasselbe, was, was mit Bill Carson jetzt passiert wäre.
Ja, ja.
Jetzt passiert das Gleiche nochmal. Also,
ja. Ne? Weil auch jetzt, mal, wie, wie er sich jetzt um ihn besorgt ist, ne?
Ja, ja, ja. Und sagt, ich bin doch dein guter Freund gewesen.
Genau.
Und, ne? Das meine ich eben auch. Dass zu, gleich so von, ne, vor einer Viertelstunde hat er ihn noch sadistisch gequält, wie man es sonst niemals sich überhaupt denken würde. Und jetzt fängt er plötzlich an, hier, oh, du bist doch mein bester Freund und so.
Und auch dieser, er gibt ihm Wasser, aber nicht trinken, weil das kommt ja jetzt nicht gut. Also er ist ja da auch irgendwie scheinbar auch, ich meine, ne, die, gut, die kennen sich da ja mit Wüste wahrscheinlich aus, ne?
Ja. Ja, auch schön, jetzt ist er da in diesem Vor. Und hat offenkundig die, die Identität von Bill Carson ausgerechnet angenommen, was ja auch schon wieder ein Zufall ist, dass er ausgerechnet den gewählt hat, der ihn ja dann später mit Sentenza zusammenbringen wird. Ja, das ist auch so eine, der alte Mann hier ist auch so eine Rolle, die taucht irgendwie auch in allen Filmen auf bei Leone. Ne, das ist, das erinnert mich sehr an den, an den Schreiner, an den Sargtischler von den, vom ersten Teil. Und an den Typen in der Telegrafenstation vom zweiten Teil, der sich da das Spiegelei gebraten hat. Und im dritten Teil, im dritten Teil haben wir ja, und bei Spiel mir das Lied vom Tod gibt es auch so eine Figur. Ja. Ja, und jetzt haben wir auch nochmal einen Zufall, dass er nämlich auch wieder in der Nähe von seinem Bruder ist. Das kommt ja auch nochmal.
Ja, stimmt.
Das bisschen, weil da kommen wir überhaupt die richtige Hintergrundgeschichte zu Tuko, kriegen wir jetzt so richtig voll ausgebreitet sozusagen.
Vielleicht kann man das auch so sagen, dass die Zufälle in ihrer Fülle so geschickt ineinander verwoben sind, dass sie einfach eine tolle Geschichte machen.
Also sie sind so platziert und so auch von der Menge her, dass sie nicht übertrieben sind, aber dass sie auch eben die Story gut voranbringen, meinst du?
Ja, vor allen Dingen auch, ich finde schon, es ist übertrieben, aber dadurch, dass sie so geschickt ineinander verwoben sind, fällt es nicht auf. Für, ja, sag ich mal, ja, für die Geschichte.
Ja, kann man durchaus so sehen.
Okay, jetzt kommen sie auf jeden Fall in der Mission an und gehen auch rein.
Genau, und Tuku sieht jetzt dasselbe, was Sentenza ja schon vorher gesehen hat.
Ja. Auch Musik wieder, natürlich.
Dieses mitleidige Thema ist es. Ja, dieses Mitleidsmotiv ist es ja eigentlich.
Und das haben wir doch später auch in dem Chor, während der Folterszene, ne?
Ja.
Das ist ja genau die gleiche Musik.
Ist natürlich dann auch, wenn du so eine Lazarettszene im Bürgerkrieg hast, da steckt sicherlich auch ein bisschen vom Winde verweht mit drin. Da ist das ja auch eine ganz wichtige Szene im Lazarett. Ja, dass Leone ja auch gerne sich dann bedient hat bei den Vorlagen, das ist ja auch bekannt. Gab übrigens einen sehr prominenten, der Leone davon abgeraten hat, den Film so zu machen. Nämlich Orson Welles, der meinte, dass Filme, die mit dem Bürgerkrieg zu tun haben, Kassengift seien in den USA. Finde ich auch ganz interessant, dass es da... Aber das zeigt eben auch, dass Leone ja ganz andere Idee hatte. Es geht ja nicht nur um den Bürgerkrieg, wobei wir jetzt noch immer nur den Bürgerkrieg sehen, aber später haben wir ja noch andere Kriege, die da zitiert werden. Aber beziehungsweise eigentlich hatten wir ja schon den ersten Hinweis auf den Ersten Weltkrieg, als Tuco in der Wüste von im Prinzip das Niemandsland beschreibt. Was es ja im Ersten Weltkrieg ganz, ganz wichtig war.
Schön, wie Tuco auch zwischendurch die Augenklappe hochmacht, hat er eben auch, um das Bild sich anzuschauen.
Vermutlich auch, weil er dann Probleme hat irgendwann, wenn du eigentlich sehen kannst mit dem Auge. Oder vielleicht auch, weil er das Auge auch wieder ans Licht gewöhnen will. Das ist ja auch nochmal. War übrigens nicht die erste Wahl, Eli Wallach. Nee. Für die Rolle. Nee, das war tatsächlich Charles Bronson. Und eine andere Rolle, die ihm angeboten wurde, war dann Sentenza. Weil Leone sich nicht sicher war, ob die Leute das kaufen würden, dass Lee Van Cleef von dem väterlichen Freund zum Gegenspieler wird in den Filmen. Aber weil Bronson gerade das dreckige Dutzend gedreht hat, ging weder das eine noch das andere. Und er hat ja dann, also Leone hat ja dann Bronson dann im nächsten Film gekriegt.
Da war jetzt ein Zeitsprung drin, ne? Also, weil vorhin hatten wir ja noch, er wird ein paar Wochen brauchen. Und jetzt ist Tuco reingegangen und kann mit ihm reden. Und in ein paar Tagen ist er auf den Beinen. Also ich finde, das haben sie sehr geschickt gemacht, diese Wartezeit zu verkürzen.
Ja. Ja. Das stimmt wohl. So, und jetzt will Tuco ja eben noch so nach dem Motto so, ja komm, ich nehme dir jetzt quasi das letzte Geheimnis ab, dass du es nicht mit ins Grab nehmen musst. Mhm. Übrigens, das Gold, was die suchen, das wäre nach heutigen Maßstäben so an die 20 Millionen wert.
Also, das ist ja. Also jetzt der Goldpreis oder der Dollarpreis von damals?
Der Goldpreis.
Der Goldpreis, okay, ja.
Also nur, dass man mal so ungefähr
eine Dimension
ungefähr hat. Abschätzen kann, warum die eigentlich so alle darauf gierig sind.
Ja. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das für eine Kriegskasse viel oder wenig ist, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber jetzt 20 Millionen ist für so zwei Ganoven, ne?
Ja.
Schon eine ordentliche Summe.
Das, ja, damit hätten die ihr Einkommen gesichert. So das, ne, das meine ich jetzt. Was willst du mit dem Geld machen, wenn du tot bist? Also, er rechnet ja eigentlich gar nicht mehr so richtig damit, dass der wieder richtig, richtig auf den Damm kommt.
Ach, schon willst du einen Schluck Kaffee?
Ja. Ja, ne? Jetzt sagt er noch, ich bestelle für dich jeden Tag eine Messe und einen Grabstein. Also auch da sehen wir ja schon, dass das ist natürlich auch schön. Das ist ja so ein bisschen eine Wiederholung von der Szene mit dem Wassereimer beim Fußwaschen, wo er ihm den Kaffee jetzt ins Gesicht geschüttet hat. Da und jetzt sagt Eastwood mehr oder weniger, du bist meine Lebensversicherung, Junge. Ich erzähle dir gar nichts.
Kann man vielleicht sagen, was Dialoge angeht, Tuco redet eigentlich unendlich, also kontinuierlich, und der Blonde spricht immer die entscheidenden Sätze.
Also das kann man so sagen, ja.
Also weißt du, so ganz komprimiert und mit ganz viel Coolness auch, ne?
Das kann man bestimmt so sagen, ja. So, jetzt erfahren wir, dass Ramirez zurückgekommen ist, der ja, Bruder, wie wir gleich wissen, der Bruder ist von Tuco. Ist auch ein ganz schön abgeranztes Kloster, wenn man ehrlich ist.
Ja, muss man sagen.
Ja. So, und vielleicht erkennst du ja den Bruder wieder. Das ist nämlich Luigi Pistilli. Den wiederum kennen wir ja noch als die linke Hand von Gianmaria, die rechte Hand von Gianmaria Volonte aus dem letzten Teil. Ne? Also das ist der,
der
Gangster, der quasi kurz vor Schluss nochmal aufsteht und wo Eastwood ihn dann erschießt, die Rechnung ging nicht ganz auf. Das ist derselbe Schauspieler. Und das ist natürlich insofern lustig, wenn Eli Wolle oder Tuco gleich erzählt, man kann hier nur eins werden, Priester oder Bandit. Ne? Und das ist natürlich ganz lustig, wenn er vorher Banditen gespielt hat und jetzt den Priester spielt. Das ist natürlich auch, das ist eigentlich auch eine tragische Geschichte, wenn du dir das mal so überlegst, was da passiert ist. Ne? Dass Tuco da alleine zurückgeblieben ist, der Bruder geht ins Kloster, will aber auch nichts mehr von ihm wissen. Tuco wiederum, jetzt kann man natürlich sich drüber streiten, warum ist er nicht einfach zu Hause geblieben und hat da weitergearbeitet, aber weiß man natürlich auch nicht, was mit dem passiert ist. Man weiß natürlich auch nicht so ganz genau, wo die beiden überhaupt herkommen. Ne? Sind es, also leben die in Amerika oder sind die es Mexikaner? Wäre ja vom Namen her durchaus denkbar, dass die auch aus Mexiko stammen. Was übrigens eine gewisse Kontroverse auch schon damals war, dass Eli Wallach da als Latino gecastet wurde. Stichwort Whitewashing und so.
Ja, gut.
Aber, ne, also, obwohl das ja eigentlich die am meisten ausgearbeitete Figur ist, bleiben da immer noch Fragen offen. So über den Hintergrund. Man muss aber auch sagen, finde ich, obwohl man dem Pater ja jetzt auf einer objektiven Ebene nicht wirklich widersprechen kann, sind die Sympathien doch eigentlich bei Tuco in dieser Szene.
Ja, oder zumindest ausgewogen. Weil wir über seinen Bruder ja wirklich nicht viel wissen. Also außer, dass er halt dann diesen anderen Weg gewählt hat. Hm. Aber natürlich, er bricht ja gleich aus seiner Rolle aus, indem er handgreiflich wird.
Das, ja.
Und dann ist man wieder voll bei Tuco, ja.
Und weil er eben ja auch sehr, sehr unversöhnlich gegenüber Tuco ist. Da haben wir es jetzt gerade, ne? Entweder Priester oder Bandit.
Das ist, ja, das ist interessant, ne? Dass es nur diese zwei Extremer gibt hier. Ja.
Dass man quasi keine Alternative hat für diese Rolle.
Ja.
Oder dass man keine Alternative hat, ja, sozusagen ein normales Leben zu leben, ne? Weil Priester ist ja auch etwas, also, dass man sich in beiden Fällen aus der Gesellschaft verabschieden muss.
Ja.
Ja, ne? Weil Mönche ziehen sich ja auch zurück aus der Gesellschaft.
Und das dann so ein bisschen was müssen sparen. Wir natürlich immer noch mal fragen, was für eine Gesellschaft haben wir aktuell? Ich meine, es ist Bürgerkrieg, ne? Das ist ja sozusagen, was dann noch mal über allem schwebt.
Mhm. Ja, das stimmt auch noch mal. So, und jetzt haben wir ja das einzige Mal, wo er dann doch noch mal bereut.
Ja.
Und gerade das hört Tuco ja eben nicht. Und das ist ja auch dann das Tragische, wenn er hier jetzt gleich zum Aufschneider wird. Und hier irgendwie erzählt, hier, ja, es freut sich immer, mich zu sehen.
Also gut, wie gesagt, 9 Jahre her, ne?
Ja, 9 Jahre her, dass er die Eltern gesehen hat, ne?
Ach stimmt, ja, stimmt, ja.
Was der Papst in Rom ist, ist mein Bruder hier.
Auch schöner Vergleich, ja.
Ja, soll ich mal kurz was zum Thema Preise sagen, wenn wir jetzt eh schon gerade so ungefähr in der Mitte sind?
Ja, sehr gerne.
Da gibt es nämlich eh nicht so viel. Es gibt einmal die Nominierung für den Laurel Award 68 für Clint Eastwood als beste Action-Performance. Da hat Lee Marvin fürs dreckige Dutzend gewonnen.
Und ich frage mich gerade auch, welche Szene das sein könnte. Oder ist es eher so allgemein die Action-Performance?
Ich denke ja, also für den Film insgesamt wird das, denke ich, sein.
Also Action im Sinne von Schauspiel, ne?
Ja.
Okay, ja, verstehe, ja.
Clint Eastwood war da ja nominiert.
Ja, okay, ja.
Und dann gab es beim Faroe Island Film Festival, also das müssten die Faroe-Inseln sein, wenn ich nicht ganz falsch liege, eine Nominierung als bester Film für Leone. Da hat Un homme et une femme von Claude Lelouch gewonnen. Und Eastwood wurde da bester Schauspieler. Und das war es im Prinzip schon. Das Einzige, was man da noch anführen kann, ist, was aber auch nicht uninteressant ist, ist bei der IMDb der höchst bewertete Film, der keine einzige Oscar-Nominierung erhalten hat.
Interessant, ja. So, okay. Die beiden sind auf dieser staubigen, und das ist ja wichtig, ne, auf dieser staubigen Piste unterwegs.
Ja, ganz genau. Und wir haben ja gleich diese Szene, obwohl jetzt haben wir erstmal noch diese Szene mit den Gräbern.
Ich finde es immer irgendwie außergewöhnlich, wenn man den Blonden reden hört. Das ist immer so, eigentlich ist das eine Rolle, die nicht spricht.
Ja. So, jetzt haben wir eine sehr schöne, das ist jetzt so eine Humorszene, ne?
Ja, also, ja.
Wobei das natürlich, das ist allerdings auch keine Erfindung von Leone, sondern das taucht schon in der Literatur des 19. Jahrhunderts auf, dieser Gag. oder dieses Element, dass man dass Südstaatler verstaubte Uniformen von Nordstaatlern für ihre eigenen Uniformen halten und dadurch verwechseln. Mhm. Und es taucht auch bei Buster Keaton dann auf, mal in irgendeinem Film. Also ist schon durchaus ein Topos, der zumindest in den USA bekannt war damals. Aber ich finde es trotzdem ein interessantes Motiv. Und hier sehen wir schon, ja. er schnallt schon deutlich vor Tuco, was Sache ist.
Hier fangen das Tuco auch direkt immer so rumschreit, ne?
Ja. Und auch sehr schön, diese Musik auf der musikalischen Ebene jetzt diese Tarzan-Schrei da.
Ja. So. Ja, eigentlich super. Okay, du hast recht, das ist so der Gag, sag ich mal, ne?
So, Mario Breger, der war ja auch in allen drei Filmen dabei. Der ist jetzt, den sehen wir jetzt auch hier. So. Und das ist natürlich hochgefährlich, was die jetzt hier machen. Im Gleichschritt über die Brücke marschieren.
Ja, das heißt irgendwie, der Gag halt ja noch ein bisschen nicht. Nach, oder?
Weil das ja starke Gefahr für die Substanz für die der Brücke hat.
Ja. Und wir sehen das jetzt auch gleich schön von der Seite, ne? Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, schon, das soll humorvoll sein, ne? Also zumindest kommt es humorvoll rüber. Auch sehr schön, wie man ganz hinten die Galgen sieht, wo sogar Leute hängen, ne?
Ja, ja, wir sind jetzt im Kriegsgefangenenlager. Mhm. Und ich habe ja schon erzählt, dass das für mich auch andere Kriege beinhaltet, dieser Film. Und jetzt sind wir in der Szene. Natürlich gab es auch Kriegsgefangenenlager im Bürgerkrieg, aber ich glaube, hier sehen wir auch teilweise Anspielungen auf die Konzentrationslager des Zweiten Weltkriegs. Insbesondere natürlich in dieser Musikkapelle, die ja ganz klar eine Anspielung ist auf die Musikkapelle, etwa in Auschwitz oder ähnlichen Lagern. Das ist auch nochmal so ein Topos, den kennen wir ja auch schon aus den Leone-Filmen, ne? Derjenige, der eigentlich für Recht und Ordnung zuständig sein soll, der Lagerkommandant, der ist überhaupt nicht in der Lage, das durchzusetzen. Der mag gute
Absichten
haben, aber kann sie eben überhaupt, ist nicht mehr in der Lage, sie überhaupt durchzusetzen. Auch sehr schön da, wie er das alles beobachtet. Er kann es nur noch beobachten, er kann nicht mal dabei sein, weil er eben so verwundet ist und ja bald sein Bein offensichtlich verliert.
Ist das nicht auch so ein bisschen wie, dass auch die Menschlichkeit als solche zu einer außenstehenden Sache geworden ist?
Ja, kann man bestimmt auch so sagen in der Art. So, und da sehen wir der Name Bill Carson und sein Tänzer wird natürlich hellhörig.
Ja. Und Tuco schnallt es erst nicht, dass er Bill Carson ist, ne?
Ja, klar. Arschloch, du bist doch jetzt Bill Carson. Das ist auch super.
Ja. Vor allem auch, wie er antwortet, ne? Ja, Sergeant, was gibt's denn?
Ja, und hier sehen wir ja auch, dass offenkundig, Genfer Konvention gab es glaube ich noch gar nicht, 1865 oder so, aber dass die Gefangenen letzten Endes auch wie Dreck behandelt werden. Ne? Mhm. Und das ist insofern ganz interessant, weil das ja eigentlich sogar eine Umkehrung ist der realen Verhältnisse. Ne? Also das berüchtigste Lager war ja das Anderson-Will-Lager. Das wird ja tatsächlich auch gleich nochmal erwähnt im Dialog zwischen Sentenza und dem Kommandanten. Das galt ja so als das schlimmste Lager im Bürgerkrieg. Und das war eben ein Lager der Südstaaten.
Ah, okay, ja.
Also da wurden die Leute echt, da haben die Leute fast nichts mehr zu essen bekommen und so. Also das muss echt schlimm gewesen sein da. So, und hier sehen wir auch schön, ne? Tuco freut sich, dass sie gut behandelt werden sollen, aber der Blonde, dem ist schon klar, da kann das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.
Ja, das zeigt ja auch wieder, wie die beiden sind, ne? Wie unterschiedlich.
Genau. Der eine ist berechnend, der andere ist direkt. So, das ist auch so eine Sache, ne? Sie bringen die Leute viel leichter zur Vernunft, wenn sie sie anständig behandeln, und der andere sagt, nee, wie sollen wir denn überhaupt hier dem Recht Gültigkeit verschaffen? Also das sind ja auch tatsächlich Fragen, die man auch durchaus in anderen Kontexten bis heute stellen kann.
Ja. Ist das hier eigentlich eine Lücke, weil wir ja bei Sentenza gar nicht richtig mitgekriegt haben, wie er da hingekommen ist, ne?
Ja, das ist, aber ich würde sagen, brauchen wir das?
Ich finde unter dem Titel Zwei glorreiche Halunken nicht, aber unter dem Original und dem internationalen Titel würde ich sagen, irgendwie schon.
Weil dir nicht klar, also weil du noch mehr von der Figur sehen möchtest oder weil dir nicht klar ist, wieso er da überhaupt... Ich glaube,
was die Ausgewogenheit angeht. Ne, was die Ausgewogenheit angeht, die... Also man braucht es nicht, aber dafür haben wir von den anderen beiden zu viel. Verstehst du, was ich meine?
Ja, gut. Ja, aber auf der anderen Seite ist er natürlich auch der Antagonist, ne? Will man so viel vom Antagonisten sehen.
Ja, okay, natürlich.
Und wie gesagt, man braucht es ja auch nicht. Man kann sich das ja selber zusammenreiben, dass er sich da offenkundig so reingemogelt hat.
Genau,
weil wie eigentlich. Weil ihm das wahrscheinlich der nächstliegende Weg war, um Bill Carson zu finden. Weil er offenkundig klar war. Oder weil er vermutlich auch weiß, wie es um die Südstaaten steht und wer wahrscheinlich den Krieg gewinnen wird. Ne, jetzt haben wir das mit den Händlern. Das wurde ja auch gerade schon erwähnt in dem Dialog.
Vor allem auch, dass er durch das Fenster geht, ne?
Ja. Aber das ist ja auch ein Motiv, das häufiger vorkommt, ne, in dem Film.
Stimmt, ja.
Und ja von Tuco auch explizit angesprochen wurde. Sind wohl nicht alle US-Flaggen übrigens historisch korrekt in dem Film. Da gibt es auch ein paar mit 50 Sternen.
Okay, ja.
Wo ich die gerade da hinten wehen sehe.
Ja, stimmt. Weil meistens sind die ja so weit weg, ne, dass die nicht so auffallen, ne? Also. Ja.
Während hingegen die Uniformen durchaus wohl ziemlich genau recherchiert sind.
Ah, okay, ja. Gibt es da bestimmt auch Ausstatter, ich meine, da waren ja vorher auch schon Filme gemacht, oder? Oder meinst du?
Ja, wobei ich mir nicht sicher, aber in Europa?
Ach so, ja gut, ja.
Das kommt ja noch hinzu, das ist ja alles in Europa. So, jetzt haben wir auch so eine Spiegelung im Prinzip der Szene von seiner Einführung. Und das ist natürlich insofern ganz interessant für uns als Zuschauer, weil wir wissen, dass das für Tuco jetzt nicht unbedingt ein gutes Ende nehmen wird.
Ja, und er ist auch skeptisch. Ne? Und auch was jetzt Sentenza macht.
Ja. Dass er ihm erstmal zeigen muss, dass es nicht vergiftet ist.
Ja.
So, und die beiden kennen sich ja. Ist ja auch interessant. Das hatten wir ja, also man hatte das schon in dem Moment, wo die beiden sich sehen, da im Lager, hatte man das schon, aber das war jetzt bis dahin ja auch nicht so ganz klar, dass sich die beiden sogar kennen. Ne, und das ist auch wieder, das zeigt ja auch wieder, wie wenig eigentlich der Krieg an Bedeutung hat. Ne? Die beiden tragen diese Uniform ja eigentlich nur als Verkleidung, um ihre eigentlichen Ziele durchzusetzen und stehen ja auf gegenseitigen Positionen, Seiten in diesem Krieg, aber sind ja eigentlich alte Freunde offenkundig. Auch schön, wie Tuco da gerade seinen Teller mit der Schüssel ausgetauscht hat und der Schüssel ist direkt mit dem Vorlegebesteck.
Ja, ja.
Schinderei, besonders wenn man nichts zu saufen hat.
Ja.
So, und jetzt fängt er an, misstrauisch zu werden. Sergeant Sentenza. Da. Jetzt kommt gleich eine sehr schöne Szene, finde ich. Wenn er fragt, magst du Musik?
Ja.
Was man natürlich beim ersten Sehen noch nicht versteht, aber wenn man jetzt natürlich den Film das zweite Mal sieht, mehrfach sieht, dann weiß man natürlich, dass die Kapelle immer nur aufspielt, um die Foltergeräusche zu übertünchen.
Ja.
Oder zu übertönen. Und dass das natürlich jetzt schon ein Hinweis darauf ist, dass er gleich übelst gefoltert wird.
Mhm.
Das verstärkt natürlich jetzt nochmal die Spannung.
Ja, und auch wie Sentenza ihn da jetzt überführt, also mit dem Döschen und dem Namen drin, mit dem Schnupftabak.
Mit dem Schnupftabak.
Ja.
Und dem. So, und das ist, ja, das habe ich ja jetzt gerade auch schon mal erwähnt, ne? Das ist natürlich Zweiter Weltkrieg und Shoah in Anspielung.
Ja.
Das kann man ja gar nicht anders lesen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn man noch überlegt, dass damit eben Folter auch noch übertönt werden soll.
Ja, und natürlich auch jetzt filmisch dieser unglaubliche Widerspruch, ne, zwischen dieser melancholischen Musik und dann dieser puren Gewalt auf der anderen Seite.
Mhm. Und auch hier die
Gefangenenkapelle.
Gefangenen, genau, ja, und auch die Wachtürme da und die anderen Gefangenen, die da einfach nur rausstarren aus ihrem provisorischen Gefängnis.
Ja, du hast recht. Also, wenn man dann mal überlegt, dass der Film von 1966 ist, und also, in Europa produziert wurde.
Ja, also Vietnam noch nicht die große Rolle spielt.
Ja, man muss das ja auch mal sehen. Also dieses thematische Aufgreifen in, sag ich mal, im vergleichsweise kurzer Zeit. Also ein bisschen mehr als 20 Jahre. Das ist ja geschichtlich eigentlich sehr, also auch früh.
Ja, gut, ich sag mal so, es ist ja relativ chiffriert, ne?
Ja, genau, richtig, ja, ja.
Und ich sag mal, Bilder, Filme über den Krieg gab es ja durchaus auch schon direkt dann im Anschluss, also so ist es ja auch nicht.
Klar, und guck mal hinten auch dieser Schornstein, ne?
Ja, ja.
Du hast recht, ja, boah, wenn man da jetzt so länger sich damit beschäftigt und jetzt auch hier diese
gequälten Gesichter.
Genau, ja. Ja, ja, ja.
Das ist schon interessant, ne?
Wie ja, so, wirklich.
Wie es so einbaut, ohne dass es irgendwie fehl am Platz wirkt.
Mhm.
Aber das macht natürlich diese Stärke über das Thema Absurdität des Krieges, dieses Thema, macht das natürlich noch mal stärker, indem er eben zeigt, ja, das war nicht nur der Bürgerkrieg. Das sind eben auch andere Kriege, in denen das so...
Ja, du hast recht, das ist, ja, vielleicht ist das, vielleicht kann man sagen, dass das die, ich weiß nicht, ich versuche es jetzt einfach mal, vielleicht ist das gerade die, der stärkste Moment, so, was alles vom Film betrifft, also hier fällt alles zusammen, also.
Die drei Figuren treffen sich, die Storys kreuzen sich und eben auch das übergeordnete Motiv.
So, genau, ja, von davon gehend, also, ne, würde ich sagen.
Ja, ja, könnte man schon so sagen, ne? Wir sind jetzt auch ein bisschen mehr als die Hälfte des Films schon, aber, ja, kann man durchaus sagen.
Also, vielleicht kann man auch sagen, also jetzt ohne das zu überinterpretieren, also hier haben wir, sag ich mal, was Film kann, haben wir hier sozusagen auch diesen pädagogischen Moment, oder?
Wenn man ihn so sehen will als belehrend, ja.
Also,
kann man, also ich sag mal so, ich würde eher sagen, ja, ich also, weiß nicht, ob Leone da, also ich würde es nicht als belehrend sehen. Aber,
nee, so wollte ich das, glaube ich, auch gar nicht sagen, aber ich sag mal so, um das zu beschreiben, was ich damit meine, dass wir jetzt im Moment in der Stelle des Films sind, die man, sag ich mal, im Deutschunterricht früher hätte analysieren müssen.
So kann man sicherlich sagen, ja. Auch schön, dass er ihn versucht hat, jetzt hier zu blenden, indem er ihm die Augen ausdrückt. Wenn man bedenkt, dass er ja schon die Augenklappe als Teil der Tarnung hatte.
Richtig. Und der Handlanger hat ja auch ein blindes Auge, ne?
Ja. Na, so. Friedhof von Sad Hill. So. Also das ist auch ganz interessant, wie Sentenza die beiden auch komplett unterschiedlich behandelt, ne?
Was meinst du nochmal?
Also hier Eli Wallach, Tuco, wird ja übelst gefoltert und jetzt wird der Blonde reingeführt und kriegt jetzt gleich die Kleidung.
Der Blonde rein.
So, für dich ist der Krieg vorbei. So, und da siehst
oder
du jetzt
reingeschickt.
Rausgucken ja auch schon das Lampfell, ne? Da hat er die Weste.
Sentenza sagt
was
ihm,
wir vorhin ja auch,
für dich ist der Krieg
wo wir vorhin ja schon aus. Darüber gesprochen haben, wo er das her hat.
Und er fragt, warum.
Und ja, jetzt sind die beiden dann aktiv am Ausbaldowern, wie sie da diesen Plan jetzt gemeinsam durchführen wollen. Und ja, hier sieht, wie heißt der, Clint Eastwood, sieht nochmal das
Blut am Boden, ne?
Von Tuco da liegen auf dem Boden und weiß dann also auch schon, was Sache ist. Und er hat ja auch schon
diese Frage ist auch gut, ne? Könnte es sein, dass diese Musik für mich spielt?
Und
wirst du dann plaudern? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Und er jetzt, dann dort entsprechend eben
erstmal wieder seinen Revolver
versucht,
oder einen Revolver
gemeinsame Sache zu machen.
Und er willigt ein.
Ja, und jetzt sind die beiden, also Tuco ist quasi jetzt scheinbar Tuco ist scheinbar jetzt quasi raus aus dem Spiel.
Genau, ja.
Ja, und Eastwood und oder der Blonde und Sentenza haben sich vermeintlich verbündet, zumindest für eine kurze Zeit. Obwohl wir gerade die Szene sehen mit der Fotoaufnahme, was auch wohl eine Sache ist, aber ich habe jetzt keine Vergleiche da gezogen, dass Leone wohl auch teilweise echte Fotografien aus dem Bürgerkrieg da versucht hat zu reimaginieren, die er dann eben bei seinen Recherchen entdeckt hat.
Ja, das stimmt. Voll gut.
Ja, so jetzt erfahren wir das. So jetzt erfahren wir auch, dass das Kopfgeld erhöht wurde auf 3.000 jetzt inzwischen.
Mhm. Und er provoziert natürlich auch gerne nochmal, ne?
Natürlich.
Also Tuco, ja.
Wenn ich dich umlege, gibt's einen Fettfleck, ist auch super.
Ja, das stimmt. Und man merkt auch, dass Tuco gar nicht so viele Sprüche hat, ne?
Mhm.
Wenn er einmal diese, das mit dem Fettfleck, das hat er jetzt ja schon zum zweiten Mal gesagt.
Ja.
Und hier natürlich auch nochmal
auch schön vorweg, ne?
Ja, dieser Spion, der vorne auf dem Kuhfänger als Warnung.
Genau. Genau, als Warnung steht.
Ja.
Das ist schon extra. Und später haben wir ja auch noch mal in der anderen Stadt so eine Szene, wo einer da seinen eigenen Sarg da tragen muss. Ja. So, der Zug hatten wir ja am Anfang im zweiten Teil auch schon mal. Ne? Damit ist ja Mortimer gereist. Und jetzt hat der Zug eine etwas wichtigere Rolle. Und die allerwichtigste Rolle wird er ja dann bei Spiel mir das Lied vom Tod haben.
Auch cool, also interessant, wie kurz dieser Zug da nur gestoppt hatte, ne?
Ja gut, es ist ja ein reiner Truppentransport, ne?
Ja.
Das ist ja kein Passagierzug oder kein ziviler Zug, sondern es ist ja reiner Truppentransport, was ja insofern auch ganz interessant ist, dass er das Thema überhaupt einbringt, weil der Bürgerkrieg war ja der erste Krieg, in dem tatsächlich solche großen Truppentransporte innerhalb kurzer Zeit mittels eben Zügen möglich waren.
Ja gut, ja.
Wodurch sich einerseits das Schlachtfeld deutlich vergrößert hat, oder die Schlachtfelder, und aber natürlich auch Truppentransport auch sehr schnell sich dann vergrößern konnte, die Feldzüge. Und sehr schnell auch dann die Ortschaften wechseln konnten.
Hier haben wir wieder die Überlegenheit eigentlich vom Blonden, ne?
Ja, der sich nicht von den Bandenmitgliedern von Sentenza da fangen lässt.
Ja.
Oder beziehungsweise der überhaupt schon weiß, dass sie da sind. Und das ist ja eine ziemlich große Bande, wenn man ehrlich ist. Was einem ja bis dahin auch noch nicht so wirklich klar war.
Ja.
Also bis dahin dachte man ja eigentlich, dass Sentenza eher so ein Einzelgänger-Typ ist. Ne? Mhm. Und jetzt sehen wir, dass er eine riesige Gang hat.
Das stimmt.
Ja. Und wir sehen jetzt Tuco, wie er da im Zug sitzt. Und im Prinzip auf den Galgen wartet. Anders kann man es ja nicht sagen.
Ja, und von den ganzen, ja. Er nimmt auch einfach jetzt die Gelegenheit einfach mal wahr. Also er denkt so, er hat jetzt eine Chance, sich irgendwie da zu befreien. Aber auch sein Bewacher ist
am Ende ja doch nicht.
Genau, ja. Der kriegt das irgendwie mit.
Du würdest dich freuen, wenn das geklappt hätte. Also auch hier haben wir wieder so eine Szene, wo einer das nicht... also im Prinzip ist das ja auch schon mal noch mal so eine Sache wie gerade eben mit Eastwood und Lee Van Cleef, ne? Wo Eastwood sich auch nicht hat reinlegen lassen.
Ja, genau.
So, jetzt sehen wir, wie er pinkeln möchte. Da siehst du auch nochmal, es ist ein relativ kleiner Zug auch.
Ne? Ja, das ist richtig.
Mit 4-5 Waggons.
Aber ich muss sagen, es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen gewagt, da einfach jetzt so irgendwo im Niemandsland runterzuspringen, oder?
Ja gut, was soll er machen? Das ist übrigens geschnitten gewesen in der britischen Fassung.
Ach, wegen Brutalität?
Ja. So, jetzt versucht er erstmal die aufzuschießen, aber er merkt, es geht nicht mit dem Ding. Aufschlagen geht auch nicht, wird er gleich merken.
Ja. Also wobei ich mich da frage, warum man nicht einfach direkt einen anderen Stein nimmt und es einfach mit der Pistole.
Aber meinst du, das funktioniert?
Nee, keine Ahnung. Ja gut, also er versucht ja jetzt den Stein.
Ja, aber es würde auch nicht funktionieren. Und ihm fällt ja dann auch gleich die einzige Methode ein, die er hat in der Situation.
Aber auch natürlich gewagt, ne? Es ist...
Das ist richtig, aber was soll er machen? Mit den Toten durch die Gegend laufen?
Aber hat er hat er denn nicht nach den Schlüsseln gesucht?
Das ist eine Frage. Das ist eine gute Frage. Vielleicht sind die weggefallen beim Springen.
So. Ja. Aber er hat ja Glück. Es kommt ja relativ schnell. Also, ich meine, wir wissen es nicht, wie lange er da jetzt gelegen hat, ne?
Das ist übrigens eine Szene, die man auch von Buster Keaton kennt. Dieses aneinander gekettet und dann mit dem Zug dann. Das ist ja auch ein Motiv, das man häufiger kennt.
Ja, so. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie naheliegend. Aber auch irgendwie, gut, er ist zwar schon tot, aber dass er da so hängen bleibt, ne?
Ja. Das war übrigens, da hast du ja auch das Blut noch gesehen an der Hand. Das war übrigens ein besonderer Wunsch von Leone, dass Wallach den Stunt selbst macht.
Mit dem Aufspringen, oder?
Nee, mit dem Zug. Also, dass er da wirklich liegen bleibt, wenn der Zug vorbeifährt.
Ach so, okay.
Dann hat er gesagt, ja, passiert dir nichts.
Oh Gott, also, es ist trotzdem ein bisschen unheimlich, ne?
Ja. Übrigens, die beiden konnten sich auch nicht so gut miteinander verständigen. Weil Leone hat noch immer wenig Englisch gesprochen und Eli Wallach kein Italienisch. Mhm. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Und was macht man dann natürlich? Man spricht Französisch miteinander.
Naja, okay, ja. Und das ist halt auch, das passiert so beiläufig, ne?
Ja.
Diese Hinrichtung.
Also die meisten Tode, die durch die beiden verursacht werden, oder die drei verursacht werden, unsere drei Hauptdarsteller, sind ja fast oft in Notwehrsituationen, wenn man ehrlich ist.
Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Also, weißt du, da, wo wir sozusagen die Duellsituation haben, ne? Die versucht ja sozusagen eine Gesetzeslücke auszunutzen, haben wir hier in der Kriegssituation
einen nicht sanktionierten Mord oder einen gesellschaftlich legitimierten Mord. So.
Richtig, also eigentlich die Frage ist ja, was ist eigentlich grausamer? Der Krieg? Eben.
Und das,
ne? Oder diese rohe Gewalt in der in dieser Western- Geschichte.
Ja. Wie gesagt, der Film macht sehr viele Sachen auf. Und nimmt sich dafür ja dann auch entsprechend die Zeit. Ne? Der geht ja noch immer eine Stunde mit Abspann. Ja. Aber ich finde auch, obwohl er eben 3 Stunden oder fast 3 Stunden hat, ist er auch, eigentlich gibt es fast keine Längen.
Ja, vor allen Dingen, wir finden uns, also das muss ich sagen, das entdecke ich auch immer wieder. Ich habe das Gefühl, man verliert sich richtig in diesen Geschichten, würde ich jetzt fast sagen, weil wir immer wieder woanders sind. Also es ist halt, wir finden uns immer wieder in völlig neuen Situationen wieder. Ich meine, wenn wir jetzt daran denken, dass wir ja noch diese Brückengeschichte auch noch bekommen, das ist ja auch nochmal was ganz anderes.
Ja, das ist richtig. Und vor allen Dingen, da müssen sich ja dann vorher noch mal der Blonde und Tuco noch mal wieder vereinigen. Und wir haben ja jetzt noch dieses ganze Element mit ihm und Tuco, ne? Wenn er dann später in der Badewanne sitzt, das kommt ja auch noch.
Ja, ja. Was er eigentlich wieder so auch so ein bisschen Komik hat, ne?
Ja.
Ich glaube, da kommt keiner, wenn er läutet.
Auch hier, ja. Das hat ja auch so was Humoristisches. Und da muss ja noch das ganze Finale auch noch kommen, das geht ja auch ein paar Minuten.
Richtig, ja. Und das wird auch nochmal interessant, das Finale, weil wir da ja nochmal dann auch die Verweise zu den anderen Filmen haben.
Ja. Ist auch schön, wie er sich da in dieser Bruchbude umsieht, ne?
Ja.
Und man eigentlich gar nicht so genau weiß, was will er hier eigentlich. Hier ist doch nichts mehr zu holen.
Ja. Ja. Also da würde ich auch sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe das Gefühl, dass die Sets noch mal aufwendiger sind.
Ja, das bestimmt auf jeden Fall.
Also,
irgendwo,
ne, als
irgendwo müssen ja die 1,6 Millionen hingegangen sein.
Genau, ja. Und wir haben gesehen, da brannte sogar noch ein Feuer. Mhm. Das Badewasser ist eingelassen.
Das finde ich ist natürlich auch schön, ne? Wenn du sagst, die Sets sind noch mal ein bisschen hochwertiger, wenn du bedenkst, dass es im ersten Jahr schon so war, dass die teilweise wegen Geldmangel sich geweigert haben, die Fenster einzubauen.
Ja, genau. Und ich meine, was man hier halt noch mal sagen muss, was ich auch meine, was hochwertig ist oder was halt teuer ist, ja. Du musst ja erstmal ein Set haben und dann wieder ein kaputtes. Ja. Also, ne, das macht die Sache ja noch mal.
Ja gut, das ist allerdings auch noch mal diese Django-Stadt. Ne?
Ach so, okay, ja, also ja.
Ich meine, das wäre auch nochmal diese Django-Stadt. Also die haben sie relativ oft verwendet im Film.
Ja, ja.
Auch schön, wie er sich hier die Zähne putzt mit dem Badewasser.
Ja. Und jetzt, das ist halt jetzt auch fast schon wieder wirklich, ne, komisch. Also,
ja, das ist reine Komik.
Jetzt, ja.
Diese ganze. Das ist auch wieder komplett losgelöst eigentlich von der anderen Handlung. Ne? Das ist einfach nur nochmal im Prinzip ein Stück nochmal, wo wir einfach den Typen aus dem Vorspann im Prinzip sehen. Oder nicht aus dem Vorspann, aus der Einführungsszene von ihm.
Ja, auch, ja, genau. Und auch wie er sich hier ins Ohr geht und so, ne?
Ja.
Und ich glaube aber auch, warum ist er in der Badewanne? Ich würde sagen, um wieder diese Distanz zum Krieg herzustellen. Ich glaube, das ist vielleicht so diese Funktion dieser Badewannenszene. Hm. Weil wir jetzt sozusagen wieder die Handlung auf dieser ganz normalen Gaunerebene haben. Hm. Also normal, ne? In Anführungsstrichen natürlich.
Wobei ich mich ja doch frage, ob das funktioniert so.
Meinst du so aus der Wanne rausschießen?
Ja.
Ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er die Pistole einfach nur im im Schaum hatte, also sozusagen noch über dem Wasser vielleicht.
Ja gut, das kann sein, ja. Das war übrigens eine Impro, der Satz, wenn du schießen willst, dann schieß und rede nicht. Das war eine Impro von Eli Wallach und alle haben gelacht und er war völlig irritiert, weil er hat das überhaupt nicht als Gag gemeint.
Ja, aber es ist ein super Spruch, ne?
Ja. Ist eigentlich, möchte man eigentlich jedem, fast jedem Bond-Schurken und fast jedem anderen Bösewicht in einem Film entgegenschmeißen, wenn sie ihre großen Monologe halten.
Ja. Und hier jetzt auch wieder der ganze Rauch so im Hintergrund.
Also offensichtlich ist die Stadt ja gerade erst Teil eines der Kriegshandlungen geworden. Mhm. Deswegen sind die jetzt alle abgezogen. Mhm.
Dass er sich die Zeit da auch noch nimmt, ne? Also der Blonde, mit dem erst so noch so und dann schießt.
Ja,
gut.
Ja, ist halt auch ein bisschen Zynismus. Ja. Und vielleicht, wenn wir jetzt noch mal die Szene da im Bad haben, vielleicht wäre die passendste Beschreibung für Eli Wallachs Figur der Rohe oder der Grobe.
Ja.
Aber roh finde ich eigentlich am besten.
Roh ist
weil
gut.
Das finde ich. Weil das gibt, finde ich, diese Figur am besten wieder roh.
Ja, weil hohl wäre zum Beispiel schon wieder zu viel.
Nee, grob meinte ich.
Ja, genau, richtig.
Aber grob, finde ich, ist dann schon wieder zu aggressiv. Und roh, finde ich, passt am besten, weil das eben diese puren Emotionen sind auch von ihm. Mhm.
Ja, und genau, deswegen meinte ich, deswegen hohl wäre ja zum Beispiel auch falsch. Weil er kommt ja relativ weit mit dem, was er macht. Ne?
Ja. So, jetzt sehen wir auch, wie sich die beiden da, oder wie Tuco glaubt, dass die beiden sich verbündet haben, was ja nur so halb stimmt. Mhm. Und jetzt merkt er, dass er eigentlich dasselbe Spiel spielt mit Sentenza wie mit ihm. Mhm. So, jetzt erfahren wir, dass Sentenza eine Bande hat mit 5 Leuten.
Mhm. Und er sagt sogar Scharfschützen, ne?
Alle Scharfschützen sogar.
Aber das beeindruckt Tuco ja nicht.
Wie Tuco überhaupt nicht, ne?
Nee.
Da haben wir auch schön nochmal die Wunde. Mhm.
Jetzt fragt man sich natürlich, wo kommen die her noch, diese Einschüsse, ne?
Ja gut, vielleicht noch so ein... Obwohl, wenn die einen das verlassen, da heißt es ja, dass die anderen nachrücken. Vielleicht ist das nochmal so ein Schuss. Und das ist natürlich auch ganz interessant. Das erinnert doch sehr an das Finale des ersten Teils, wenn du dich erinnerst. Mhm. Wo Eastwood da das Dynamit zündet in der Stadt und dann da rauskommt.
Also für den, alles für den Auftritt, ne? Alles für den coolen Auftritt.
Genau.
Riesen Staubwolke.
Nur in dem Fall ist es ja wahrscheinlich nicht von ihm gemacht worden.
Nee.
So, und jetzt hat man schon das Gefühl, jetzt ist schon so eine Finalszene eigentlich, ne?
Ja, Showdown.
Aber das ist es ja überhaupt noch nicht.
Nee. Und vor allem, wir haben ja gerade gedacht, wir verlassen eigentlich das Thema Krieg, Bürgerkrieg wieder. Aber wir sind ja gleich nochmal wieder richtig.
Aber du kannst den Krieg nicht verlassen.
Nee, genau.
Du kannst, das ist es ja.
Ja.
Das sieht auch übel aus. Die Fassaden auch mit den Artilleriegeschüssen drin.
Ja, eigentlich ist das ja jetzt so eine klassische Western-City.
Ja, aber halt. Nur halt. Eben völlig zerstört.
Ja, mit Kriegs... ja, mit Kriegseinflüssen.
Das ist einfach auch ein schönes Motiv, was jetzt gerade wieder läuft.
Ja, und ich finde, da an sowas merkt man auch... super, diesen, auch das, was Quentin Tarantino ja gerne macht, ne? Den Einsatz von diesen von diesen Motiven.
Mhm.
So, war das denn jetzt Sentenza, der da runtergefallen ist? Nee,
das war der erste von den Scharfschützen.
Aber haben wir nicht eben Sentenza zielen gesehen?
Nee, das war ein anderer. Das war nicht Lee Van Cleef.
Weil da war ich nämlich, da bin ich nämlich auch beim ersten Mal gucken hängen geblieben irgendwie. Das war so ein bisschen, da hatte ich Verwirrung.
Nee, das war ein anderer Typ.
Ach, schön, wie der Schaukelstuhl dann einmal kurz noch mit angestoßen wird, ne?
Mhm.
So, wir hören wieder auch
Bombe.
Oder Artilleriegeschütz.
Granaten, ja. Granaten, was auch immer. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, ne? Die der Krieg und der Zufall, die hier andauernd das Kräfteverhältnis ändern. Ne?
Mhm.
Ne, das war ja gerade eben eine ziemlich direkte 2-gegen-2 Situation, die ist jetzt völlig aufgelöst worden wieder.
Mhm. Aber man kann ja, glaube ich, nicht sagen, dass irgendwem der Krieg wirklich gelegen kommt, oder? Der ist doch, ich meine, auch wenn der Krieg immer wieder so mit seinen Zufällen eingreift in die Handlung, würde ich nicht sagen, dass irgendwer wirklich davon profitiert.
Nee, das jetzt nicht in dem Sinn.
Ich meine, alle arrangieren sich natürlich also, mit der Situation, ne?
Also höchstens grundsätzlich in der Situation, in der Konstellation, dass der Krieg eben gewisse gesellschaftliche Normen aus der Kraft setzt.
Ja.
Was denen natürlich auch insofern zugutekommt, weil sie sich ja eh außerhalb der Normen bewegen.
Ja.
Aber ja, der Krieg ist eher, hat was von so einer Naturgewalt, ne?
Ja,
die das können die jetzt nicht beeinflussen.
Ja, das ist, du hast recht, das finde ich eine gute.
Oder manchmal sogar richtig Deus Ex Machina. Ne? Also, reiner Zufall.
Mhm.
Das ist eine Seite des Drehbuchs.
Ist schön.
Das ist natürlich auch ein toller Satz, ne?
Es ist Idiot,
der ist, ja. Der ist an dich gerichtet.
Ja, ja. So, und jetzt kommen wir ja eigentlich, ich sag mal, kann man sagen, zur vorletzten Set oder zum vorletzten Ort?
Im Prinzip, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir von Sentenza nochmal was sehen, aber ja, im Prinzip kommt jetzt nochmal die nächste große. Da haben wir jetzt die Brücke. Und wenn wir jetzt zur Brücke kommen, wir hatten jetzt den Bürgerkrieg, wir haben den Zweiten Weltkrieg. Wenn wir jetzt zur Brücke kommen, kommen wir in den Ersten Weltkrieg. Denn da haben wir Schützengräben haben wir ja gleich, die sehr an den Ersten Weltkrieg erinnern. Und es wird ja auch so ein bisschen angedeutet, dass das hier ein Stellungskrieg ist, der eigentlich keinem mehr was bringt.
Ja. Ne?
Also ganz klar Erster Weltkrieg. Mhm. Ne, da sehen wir sie jetzt, die Gräben.
Und auch witzig ist, wie nah die dran waren, ne?
Ja.
Also man denkt ja, die müssten dann
im Prinzip direkt daneben.
Genau, gestanden. Ja, ja. Und hier, das meine ich auch mit Budget. Ja. Das ist ja schon aufwendig, wie viele Leute hier im Einsatz sind. Und ich glaube auch nicht, dass da groß mit Bildern im Hintergrund, also mit irgendwelchen Paintings gearbeitet wurde. Ich glaube, das wurde einfach alles gemacht.
Also der Film hatte offenkundig große Unterstützung von der spanischen Armee.
Ne? Mhm, ja, das hat's gesagt, ja.
1500 Komparsen ist ja schon mal eine ganze Menge. Und auch die Sprengung von der Brücke, das hat die Armee tatsächlich gemacht.
Okay, ja.
So, jetzt haben wir den Alkoholiker, der ironischerweise in der Synchro von Harald Junke gesprochen wird. Mhm. Was natürlich dann auch natürlich sehr gut passt, wenn man bedenkt, dass Harald Junke ja dann später selber auch alkoholkrank wurde.
Mhm. Ja. Und auch wieder schön, wie Tuco so gerade raus ihn natürlich mit dem falschen Rang anspricht. Also er sagt General anstatt Captain.
Ja, wir wollten Soldat werden, finde ich noch besser. Wenn man bedenkt, dass die beiden ja tatsächlich schon mal Soldaten waren.
Eben auf der anderen
Seite. Die Südstaaten.
Seite, ja. Und weißt du, was auch interessant ist? Wie der Captain im Laufe jetzt dieser letzten großen Schlacht oder Szene, bevor wir sozusagen zum persönlichen Showdown kommen, wie er immer mehr seine Uniform verliert.
Ja.
Ne? Also das allererste Mal, er hat sozusagen seinen Hut verloren oder weggeschmissen. Später verliert er ja auch seine Jacke oder lässt sie liegen und dann liegt er am Ende nur noch mit Hemd aufgeknüpft und blutig auf der Trage.
Genau, ist die Frage, was verliert er da eigentlich? Verliert er seinen Glauben an die Sache?
Mhm.
Oder verliert er seine Würde?
Mhm.
Oder was genau verliert er eigentlich?
Mhm. Ja, also eigentlich verliert er etwas, was er nicht verlieren kann. Also es ist ja schon alles verloren, so ungefähr. Diese Auswegslosigkeit.
Ja. Na, und das ist, also das sieht ja original aus wie im Ersten Weltkrieg, auch diese Gräben.
Ja, ja, stimmt. Also das, was ich vorhin so mit diesem, ich sag mal, pädagogischen meinte, das darf man jetzt nicht zu dogmatisch sehen, ne, diesen Begriff, aber diese Vielseitigkeit in diesem Film.
Mhm.
Die ist schon beeindruckend.
Ja, wer dieses universelle Kriegsthema und Zufall und wie eigentlich die großen Weltereignisse den kleinen Menschen lenken, ohne dass der irgendwas dagegen tun kann, vor dem Hintergrund eben dieser ganz banalen Räuberpistole mit dem Goldsuchen.
Ja, und das, sag ich mal, dieses Weltgeschehen, diese Weltgeschichte, dann einfach nur quasi nebensächlich ist. Eigentlich für die eigentliche Handlung, ne?
Ja, genau. Da haben wir auch kurz die Zelte gesehen mit den Konföderierten.
Ja.
So, jetzt muss er sich überlegen, welchen Decknamen legt er sich zu.
Ich muss aber auch sagen, ich habe in dem Moment auch so dieses Gefühl, dieses Überlegen, dieses Moment, jetzt muss man ja echt überlegen, was ist denn jetzt sinnvoll zu sagen?
Ja. Die Brücke in Längst. Natürlich schwingt da auch natürlich so ein bisschen was mit Brücke am Quai oder Brücke von Remagen. Mhm. Sind ja auch dann Filme, die in der Zeit ungefähr entstehen. Also Brücken als wichtiges Thema ja auch im Krieg und zwar nicht nur, und zwar in verschiedenen Kriegen.
Nee, ja. Ich meine, also eine Brücke ist ja auch, hat ja auch eine große Symbolkraft, ne? Und steht ja auch für viele Dinge. Ja, jetzt erklärt der Captain natürlich, dass wir die Brücke gerne, also dass alle eigentlich diese Brücke unbeschädigt haben wollen.
Was natürlich auch albern ist, weil ja nun die Brücke könnt ihr theoretisch beide benutzen.
Ja,
aber das ist ja der Sinn, warum sie sie haben wollen, dass die anderen sie nicht benutzen können.
Also ja, richtig, ja. Und jetzt sagt der Captain das, was er ja nicht sagen darf. Das Beste wäre, wenn wir diese Brücke einfach vernichten.
Ja. So, das sind übrigens teilweise Kanonen aus dem Museum in Madrid, die da zu sehen sind. Ah. Das sind nicht alles Props, das sind tatsächlich Requisiten, das sind tatsächlich echte historische Kanonen.
Okay, aber nicht unbedingt Bürgerkriegs-, also US-Bürgerkriegskanonen, ne? Dann
demnach. Das weiß ich jetzt nicht.
Aber das ist,
ist halt die Frage, ob die so groß unterschiedlich waren.
Ja. Also ich muss auch sagen, da würde ich jetzt, da mache ich keine Abzüge. Ich meine, ich finde es immer gut, wenn man so.
Ist ja schon mal interessant, dass das echte Originale
ist. So, genau, das ist Objekte richtig.
Sind.
Ja, das stimmt.
War das gerade ein Priester, den man da gesehen hat im weißen Gewand?
Das könnte sein, weil im Hintergrund sind auch so ganz viele
Ich meine auch, der hatte so ein Buch in der Hand.
Ja, das kann gut sein. Und man sieht auch, wie abgebrüht der Captain schon ist, ne? Weil ihm das einfach gar nicht mehr beeindruckt, dass es irgendwo knallt.
Eben.
Und auch wie gelangweilt er quasi ist. Dieses, ich komme.
Jetzt muss ich schon wieder so einen Angriff da.
Ja.
Jetzt muss erstmal ein bisschen Wasser ins Gesicht zum Nüchtern werden.
Ja, genau, richtig. Nochmal einmal ein bisschen konzentrieren. Und auch, dass er sich da so ein paar Knöpfe zuknöpft.
Ja. Ja, man muss ja auch ein bisschen die Form wahren.
Ja, genau. Und ich glaube, das, was in den anderen Teilen ja mit dieser, mit dieser Brutalität, die ich meinte, mit dem, dass man viel Blut sieht und so, das ist in diesem Teil eher so, dass man mehr so große Geschütze, ne, und viel Rauch und so weiter hat.
Mhm. Explosionen.
Ja.
Das ist auch eine große Wumme da oben.
Jetzt. Mhm.
So, und wo wir dann jetzt gleich bei der Brücke sind auch, kann ich ja eine kleine Anekdote erzählen, die tatsächlich wohl passiert sein soll so. Und zwar hatte ich ja jetzt erzählt, dass die Sprengung hat irgendein Sprengstoffexperte von der Armee gemacht.
Mhm.
Und es war dann ausgemacht, die haben sich über Walkie-Talkie gesprochen und Leone meinte, sobald sie, wenn ich Wei sage, also los, dann spreng die Brücke.
Mhm.
So, das Problem war aber, auf derselben Frequenz von dem Walkie-Talkie haben sich auch andere Crewmitglieder unterhalten und da hat einer zu dem anderen gesagt, Wei, Wei, also geh schon oder mach.
Ja,
oder.
Ja, aber irgendwas zu irgendwas anderem, ne?
Genau, die haben sich untereinander unterhalten und wussten nicht, dass die andere Frequenz auch benutzt wird.
Ja.
Das hat man gerade gesehen, das war bestimmt eine historische Waffe mit dem,
ja,
mit dem Grünspan drauf. Und dann haben die natürlich diese Brücke gesprengt, weil der spanische
Sprengmeister
Sprengmeister hat natürlich jetzt nicht den Unterschied zwischen Wai und Wai-Wai jetzt so rausgehört, oder hat man vielleicht auf dem Walkie-Talkie nicht mitgekriegt, hat die Brücke gesprengt und nicht eine Kamera war zu dem Zeitpunkt gelaufen. Und Leone war daraufhin verständlicherweise sauer, zwar richtig sauer, und hat den Typen und hat dieses Crewmitglied direkt auf dem Set noch entlassen. Und der ist direkt gegangen aus Angst und ist gleich schon zu seinem Auto gegangen und losgefahren. Und dann kam eben dieser, was weiß ich, dieser Captain oder was weiß ich, was das war, zu ihm hin und meinte, ja, komm, wir bauen die Brücke wieder auf in 2 Tagen. Wir haben ja unsere 1500 Soldaten hier und sprengen die nochmal. Aber nur, wenn du den, den du gerade entlassen hältst, wieder einstellst.
Und darauf hat er sich eingelassen dann?
Und dann hat er, ja, gut, was soll er machen?
Ja, ich meine, die Frage ist, wer hat dann auch an sowas Schuld? Ich meine, wenn die da die Frequenzen so schlecht aufteilen, ne, in der Kommunikation, dann ist es ja eher ein Produktionsfehler.
Und nicht, ja, ist halt auch wieder ein Zufall, sozusagen. Ja,
richtig.
Der hier den, der hier quasi das Fehlern, ja, der hier den Fehler quasi verursacht hat. Also im Prinzip hat hier das Leben die Kunst wieder mal imitiert, ne?
Ja. Richtig. Sehr plakativ, wie hier neben dem rauchenden Zigarillo vom Blonden jetzt die Kiste mit dem explosiven Material steht.
Ja, auch sehr schön. Ist übrigens, das ist übrigens tatsächlich ein Anachronismus, dass sie hier mit Dynamit hantieren. Das gab es damals noch nicht.
Ah, ja, okay. Hm.
Und ja, jetzt sieht man die beiden hier. Und der Kapitän ist, der Captain ist jetzt eben verwundet, hast du ja auch gerade schon erzählt, und jetzt ist er dann noch mit seinem blutigen Hemd.
Genau, richtig, ja. Also er hatte sich ja noch mal einmal wieder in Schale geworfen, ne, für diesen Angriff, ja. Und jetzt und
das
ist er
hat
letztendlich,
ihm aber nichts gebracht.
Genau, jetzt ist er letztendlich sozusagen komplett ent... ja, aus der Form oder aus der Uniform geworfen. Ich finde halt auch, alle drei sind auch irgendwie so ein bisschen Beobachter des Krieges, ne?
Ja, ja. Alle drei stehen außen vor und können dadurch eben auch eine neutrale Rolle in diesem Krieg einnehmen. Oder eben auch so die Fronten direkt wechseln.
Ne? Ja.
Oder über die Fronten hinweg miteinander zusammenarbeiten. Das haben wir alles schon erlebt jetzt.
Und irgendwie machen die beiden ja jetzt, also die erfüllen ja quasi auch diesen Wunsch jetzt des Captains, ne?
Genau.
Das ist schon echt interessant eigentlich, ne?
Ja, ja, das ist schon, also das ist jetzt das einzige Mal, dass sie eigentlich eingreifen. Und das machen sie ja jetzt auch, aber das machen sie natürlich, weil sie es müssen, damit sie irgendwie da vorbeikommen und die Handlungen, Kampfhandlungen
aber auch dann. Aber im Prinzip machen sie ja auch was total Unmilitärisches, in dem Sinne, dass sie ja, ich meine, nur sie können das ja auch machen.
Mhm. Weil sie außerhalb der Befehlsstrukturen
agieren. Genau, richtig. Also im Prinzip sabotieren die. Sie sabotieren etwas, was eigentlich nicht zu sabotieren geht. Also.
Ja, doch, das geht, sieht man ja.
Ja, richtig, richtig. Ja. Aber von den Soldaten von beiden Seiten hätte keiner das machen dürfen, ne?
Nee, das ist richtig. Die wären streng bestraft worden.
Ja.
Hochverrat hat er ja, glaube ich, erzählt, der Kapitän.
Ja, und ich meine, dafür können sie ja nicht. Hochverrat, guck mal, da gibt es sogar eine Trage mit so einem Sonnenschild.
Ja. Auch schön, dass es scheinbar gar keinen interessiert, dass die da mit dem Sprengstoff herlaufen.
Ja, wirklich. So, jetzt täuschen sie kurz an, dass sie jemanden einsammeln, aber tun sie natürlich
und
nicht.
Dafür, dass die Brücke ist. Bitte?
Achso, ja, die haben ja gerade angetäuscht, ne? Den einen
anzusammeln. Dafür, dass die Brücke belagert wird sozusagen, muss man sagen, ist relativ viel los auf der Brücke.
Ja, das war ja vorhin auch diese eine Einstellung sehr schön zu sehen, wie diese, also mit dieser langen Brennweite, wie die aufeinander gestürmt sind.
Mhm. Ja, ja, das ja, aber jetzt auch wieder. Ne? Das ist, eigentlich müsste man ja erwarten, dass die sich über die Brücke hinweg immer wieder Gefechte liefern. Mhm. Wäre schon schlimm genug, wenn es nur einen von uns erwischen würde.
Ja, es ist. Also ich bin ja kein Sprengstoff-Experte, ne? Und du hast ja auch schon gesagt, das ist ein Anachronismus.
Also Dynamit war halt noch nicht erfunden.
Ja, und dann auch, wenn es das gegeben hätte, funktioniert das so mit dem, dass man so einfach aneinander knotet, diese Schnüre?
Das ist jetzt, ich weiß nicht genau, was das für Schnüre sein sollen. Es sollen ja, glaube ich, tatsächlich nur zum Brennen sein, ne?
Ja.
Also ich habe eher das größere Problem habe ich damit, dass sie die durchs Wasser gezogen haben gerade, dass die nass sind.
Ja, das,
ja. Aber normalerweise, wenn sie die anzünden, ja, das müsste ja eigentlich gehen, ne? Dann brennt die runter und durch die Explosion brennt der andere ja auch
wieder. Ja.
Also theoretisch gehen könnte es. Auch schön, wie er da die ganze Zeit mit diesem, mit dieser Watte da, oder Baumwolle ist es ja sogar.
Ja, es ist ja auch schon fast ein bisschen ulkig, wie Tuco da die Zündschnur wie so ein
Da sieht man aber mal wenigstens diesen Größenunterschied zwischen den beiden. Ne?
Aber es ist auch interessant, dass sie so weit sich da vortrauen können, ne?
Ja gut, das Gefecht ist ja jetzt gerade vorbei, ne? Die kümmern sich ja jetzt um ihre
Verwundeten, ja, ja.
Um ihre Verwundeten. Ja gut, aber du hast schon recht, das funktioniert, glaube ich, so nicht, wie sie es machen. Ich glaube eher, sie zünden das eine an und die Explosion bringt halt die anderen zum Explodieren. Mhm. Das, glaube ich, ist eher das Ding. Ja, das müsste es sein. Ne? Das erste zünden sie an und die Explosion löst halt eine Kettenreaktion aus bei den anderen Dynamitstangen. Warum sie es jetzt untereinander verbinden, verstehe ich dann allerdings auch nicht.
Ja, es sieht halt auch nicht wie eine Zündschnur aus, sieht eher aus wie so eine Kordel.
Nee, ist es auch nicht. Nee, das ist es auch nicht.
Ja, aber guck mal, da ist ja die Zündschnur dran, wirklich, ne?
Ja. Den einen muss er ja entzünden und ich glaube, das löst die Kettenreaktion aus.
Ja, okay, ja.
Da war Clint Eastwood auch überhaupt nicht so glücklich in der Szene, auch, weil er befürchtete, dass die viel zu nah dran waren an der Explosion.
Das muss ich aber auch sagen, das Gefühl habe ich aber auch.
Ja, also wenn man gleich jetzt in Standbild oder in Zeitlupe schalten würde, dann würde man auch sehen, dass da irgend so ein Schrapnell ziemlich nah an seinem Kopf vorbeifliegt.
Okay.
Also mal, das hätte durchaus auch anders ausgehen können.
Ja. Also es ist ja hier, guck mal, wie schnell das.
Ja, das ist ja, glaube ich, dann so Schwarzpulver. Nicht Schwarzpulver, ja. Irgendwie sowas, was schnell fällt.
Ja, was.
Das,
ja.
Ist auch schön, wie die beiden sich dann dahin flätzen. Ne? Der eine so, der andere so rum.
Oh ja, du hast recht. Man sieht da, wie die Splitter fliegen. Ja. Und jetzt ist natürlich auch der Captain erlöst.
Ja, und jetzt kann er gehen.
Endlich ist diese verdammte Brücke weg.
Ja.
Und der Rauch verzieht langsam. Ja, und wir sehen im Prinzip die zerstörte Brücke.
Ja, so wie sie sein soll, aus Sicht des Captains sozusagen.
Ja. Aber es geht natürlich jetzt auch gleich wieder das Feuern los.
Ja.
Aus den Kanonen.
Aber eigentlich auch nur sozusagen als Reaktion, weil beide denken, das waren die anderen, ne?
Das ist natürlich auch wieder ulkig, wie Tuco hier so kopfüber
immer noch
Arsch rausragend in diesem hinter diesen Sandsäcken sich zusammenkauert. Und es wirkt natürlich auch noch mal irgendwie so, okay, jetzt schießen wir einfach noch mal alle Kanonen leer, ne? Und Tuco schläft.
So, dass sie nicht so schwer sind.
Ne? Ja, genau, richtig. Und das ist, okay, das ist es schon irgendwie wieder ein bisschen komisch, oder? Dass jetzt Tuco da so schnarcht.
Ja, ja, ich sag ja, Tuco ist ein Comic Relief für manche sogar in dem Film.
Ja, ja.
So weit will ich jetzt nicht gehen, aber es passt ja natürlich auch wieder zu seinem rohen Charakter, ne? Und zu seiner rohen Figur.
Ja, auch, dass der da so schlafen kann. Ja. Und sie wachen im Prinzip in einer völlig anderen Welt auf, ne? Also.
Ja, die Armeen sind abgezogen.
Genau. Es gibt nichts mehr, worum es sich lohnt zu kämpfen. Und wir haben auch ein ganz anderes Licht. Wir haben ja auf einmal dieses blaue, dieses, sind wir jetzt am Abend, glaube ich, ne?
Kann sein, ja.
Und wir hören auch auf einmal wieder Frösche quaken.
Ja. Oder überhaupt Natur.
Ja.
Ja,
da und nur sieht noch man wenige das. Zelte hinten, ne?
Ja. Aber auch die Frage ist, ob die noch bewohnt sind, die Zelte.
Ja, ja klar.
Tja, und die Toten, die auch so ein bisschen wie in den Niemandsland im Ersten Weltkrieg rumliegen.
Mhm. Also es müsste jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen Stacheldraht da liegen und
genau.
Dann hätte man das, ne?
Mhm.
Und da ganz viel Treibholz im
Wasser. Ja gut, irgendwas muss ja mit dem Zeug aus der Brücke passiert sein,
ne? Ja.
Aber die beiden stolpern richtig durch die, oder alle drei ja im Prinzip, stolpern richtig durch diesen Bürgerkrieg.
Mhm. Und ich meine, wenn man bedenkt, dass er, dass der Blonde am Anfang irgendwann mal gesagt hatte, oder in der Mitte des Films, wir werden mehrmals irgendwie zwischen den Fronten hin und her oder die Frontlinie überschreiten.
Ja.
Dann ist das jetzt sozusagen ja wirklich eine sehr, sehr finale Überschreitung. Also
genau.
Eine größere Front hätten wir ja gar nicht. Und hier haben wir mal wieder auch wieder was Religiöses. Also irgendwie diese. Das ist Kapelle. Eine Kirche, ne? Oder Kapelle.
Ja, irgendwie scheint es so zu sein durch die Spitzbögen, aber so ganz klar ist es auch nicht, ne?
Nee, aber es hat auf jeden Fall einen irgendwie so einen spirituellen Moment.
So einen sakralen Charakter,
ja,
des Gebäudes, ja.
Weil jetzt ja auch der Blonde sich um den Sterbenden da irgendwie kümmert. Ihm sozusagen seinen letzten. Ja, es sieht halt aus, als ob da so eine Kirchenbank liegt.
Ja,
auf der einen Seite. Also
es könnte eine Kirche sein, ja.
Ja.
Das ist jetzt wieder ein Konföderierter.
Ja. Und ich glaube. Er sieht einfach nur, dass nichts mehr zu holen ist bei dem, ne?
Ja. Gibt ihm jetzt seinen Mantel.
Ja. Und irgendwie auch interessant, wir haben jetzt dieses so, das ist ja ein sehr junger Soldat, ne?
Ja.
Und dann der alte Haudegen, der denkt sich so, was machen die Menschen da eigentlich? Vielleicht ist das auch so ein Moment, wo man so denkt, so ja, der Blonde ist the good.
Ja, ja, das kann man schon so sagen in dem Moment. Ne? Das machen ja die anderen nicht, die haben ja auch solche Begegnungen.
Ja.
Aber Sentenza macht ja in dem Lager nichts, außer wo er vorhin war, wo sie die abgenagten Maiskolben gekocht haben, um die Situation zu verbessern und auch Und auch Tuco macht ja weder im Kloster noch bei der Kutsche irgendwas für die anderen.
Mhm. Tja.
So, und jetzt nimmt er seinen Poncho. Und jetzt wird er zu dem, den wir schon früher kennen.
Und auch, ich muss sagen, mir fällt jetzt auch so auf, wie generell, wie humorvoll der Film eigentlich auch ist, ne?
Ja. Ne, gerade durch das Absurde Ja, was ja. er so betont immer wieder, hat er natürlich automatisch Humor, weil das Absurde irgendwo immer auch zum Lachen ist.
Ja, also weil diese Kanone steht da so bereit und was er macht, er nimmt nur seinen Zigarillo, der ist schon alles und löst einfach mal die Lunte aus. Ja. Und das bringt Tuco zu Fall, er stürzt vom Pferd und der Blonde schießt einfach nochmal hinterher und man sieht einfach auch nur, wie er den diesen Stopfer hatte, in der Hand hatte, ne?
Genau, und jetzt aber automatisch, Tuco ist endlich am Ziel. Mhm.
Und weißt du was, was auch interessant ist? Durch diese Schlichtheit dieses Friedhofs hat das ja auch so ein bisschen Anmutung an diese Soldatenfriedhöfe der Amerikaner mit den weißen Kreuzen, ne?
Mhm. Ja, ist es ja im Prinzip auch so ein Vorgänger davon.
Ja, ne? Genau. Ja.
Ja. Ist übrigens kein echter Friedhof.
Den hat man gebaut?
Das ist ein Set, ja.
Ja, okay.
Den hat auch die spanische Armee gebaut. Und 2015, der ist dann ja, der Hund ist auch nicht im Drehbuch gewesen. Den hat Leone einfach losgelassen, um zu gucken, wie.
Was passiert?
Wollack reagiert. Und, 2015 haben dann irgendwelche Cineasten versucht, das Ding wieder aufzubauen wohl.
Den
haben Friedhof? Das auch geschafft, den Friedhof, ja.
Oh, und den gibt's jetzt wieder, oder?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es das jetzt wieder gibt oder ob das inzwischen wieder kaputt ist, aber den hat wohl auf jeden Fall vor einigen Jahren jemand nochmal neu aufgebaut.
Ja.
So, und jetzt merkt Tuco erst, dass er völlig, also Tuco ist ja jetzt in so einer Situation, wo er fast in den Wahnsinn abgleitet, ne? Mhm. Weil er ja diese zig Gräber durchsuchen muss, um den Namen zu finden. Art Stenden heißt es, glaube ich, ne?
Ja. Genau, ja. Und wir haben ja wieder diesen Platz, diesen runden Kreis, ne?
Der ja gleich nochmal eine wichtige Rolle spielt.
Genau. Ja. Den wir auch ganz am Anfang an dem Brunnen ja schon mal kurz gesehen haben, also so eine Form von Platz. Mhm. Und den wir ja auch aus den anderen Filmen kennen.
Genau. So, und hier ist so ein Moment, wo Tuco wirklich kurz davor ist, irre zu werden. Weil er so nah dran ist und doch so fern.
Und auch dieses Schwindelgefühl, was man ja selbst als Zuschauer ja. irgendwie miterlebt.
Genau.
Aber ich glaube, ich würde da systematischer vorgehen, weil er rennt ja förmlich wahllos, ne? In der Hoffnung, ihn jetzt gleich. Aber gut, er ist ja wieder so gesteuert, so, weißt du, so simpel. Ja. Ja. Direkt.
Genau.
Einfach drauf los.
Ja, das war wirklich jetzt gerade so ein Shot, wo einem wirklich schlecht werden kann, wenn man nicht wenn man nicht gut drauf ist.
Ja, stimmt.
Also, man sieht jetzt ja gar nichts mehr. Nee. Ne?
Aber jetzt gleich der Schnitt auch einmal.
Ja.
Ich glaube, der ist. Das ist auch eine lange Einstellung, ne, mit diesem Vorbeirennen.
Ja, das soll es ja auch durchaus sein innerhalb der Story, um zu zeigen, wie lange Tuco hier jetzt eigentlich sucht und wie verzweifelt diese Suche ja auch ist.
Ja. Und jetzt hat er es tatsächlich
gefunden. Jetzt hat er es gefunden.
Und wir haben das Datum gesehen, ne?
3. Februar.
Genau, 1862, ne, war es, glaube ich.
Ja.
Ja, da 1862. Ja. Und er freut sich richtig. Und wir sehen natürlich auch schon hier daneben das Annahmen.
Grab des Unbekannten.
Ja. Was er witzigerweise ist, er reißt ja da auch so ein Brett zum Schaufeln raus.
Ohne es zu wissen zu dem Zeitpunkt, ja.
Und wie besessen, er hat auch jetzt den Blonden völlig vergessen.
Ja gut, ne? Er ist ja jetzt direkt am Gold, glaubt er.
Ja, ja.
Da hat man ja auch schon so einen kurzen Moment des Wahnsinns gesehen.
Mhm, mhm. Sogar so wahnsinnig, dass er anfängt mit bloßen Händen zu
das graben, ne?
Ja. Und jetzt stößt er auf.
Das, Den Sarg?
Den Sarg, genau. Also er ist natürlich immer noch in der Annahme, dass darin die Kiste mit dem
Gold liegen muss.
Gold liegt, ja. Und jetzt haben wir ihn
schön
wieder komplett mit Poncho.
Ja, wie wir ihn kennen.
Mhm. Auch dieses, das ist wieder so ein, dieses Spielen mit dem, einfach nur den Kopf schütteln, anstatt was zu sagen, ne? Dass er nicht zur Waffe greifen soll, dass er es gar nicht versuchen soll.
Ja. Ja. Wobei das natürlich auch tatsächlich gespielt ist, weil er weiß ja, dass er ihm den Revolver entladen hat.
Ja, stimmt. Ja. Und jetzt tritt nochmal der Dritte im Bunde auf, ne? Ja.
Ist auch schön, wie der eine den anderen kopiert im Prinzip.
Mhm. Und wie super lässig sich der Blonde sein Zigarillo anzündet, ne? Also mit diesem Streichholz nur mit der einen Hand in der Hand selber.
Weil er weiß ja, dass er ja noch immer einen Trumpf in der Hand hat.
Mhm.
Das ist eigentlich auch, da gibt es auch eine sehr schöne Anekdote zu diesem Skelett.
Ja.
Das ist nämlich wohl keine Requisite, wie ich gelesen habe, sondern ein echtes Skelett von einer spanischen Schauspielerin, die in ihrem Testament verfügt hat, dass sie auch nach ihrem Tod noch schauspielern möchte.
Oh, boah, das ist,
wenn die Geschichte so stimmt.
Okay,
aber ja, ich habe sie so gelesen, auf jeden Fall.
Ja. Aber dann ist das Testament hiermit ja erfüllt, ne?
Ja. Auf jeden Fall sehr interessant, auf jeden Fall, die Entscheidung. Und dann hat sie auch gleich noch so einen Film abgekriegt. Mhm. Kommt ja auch noch hinzu. Ja, jetzt haben wir auch eine sehr interessante Situation.
Ja, also wo, er geht auf
jetzt
den
wird
Kreis.
Ja, dieses, genau, jetzt wird ja dieses Mexican Standoff, heißt es ja, bei dreien, wird ja jetzt quasi vorbereitet. Ja. Und da sehen wir auch schon in der Einstellung, dass da nichts auf dem Stein steht.
Mhm.
So, und ich habe mal nachgezählt gestern, ab diesem Moment bis zum Moment, wo sein Tänzer ins Grab fällt, das sind jetzt über 70 Schnitte, die jetzt kommen.
Mhm.
Und es gab mal im Filmmuseum in Frankfurt eine sehr schöne Darstellung. Das war so ein Raum mit vier Leinwänden, wo sie so verschiedene technische Möglichkeiten im Film beschrieben haben.
Mhm.
Und Schnitt war eben eine davon und da haben sie diese Szene genommen. Und es gab eine von den vier Leinwänden, war halt für die Gruppenbilder, wo alle drei zu sehen sind.
Mhm.
Und die anderen drei Leinwände waren eben jeweils für einen von den dreien.
Ah, okay.
Und das hat dann, und dementsprechend mit jedem Schnitt hat es das Bild dann gesprungen. Und dann hast du natürlich erst so richtig wahrgenommen, wie oft dieses, wie oft da eigentlich geschnitten wird, ist, was du über, jetzt wenn du so siehst, gar nicht mal so wirklich wahrnimmst, aber wenn du dann siehst, wie oft dann auch das Bild von den Leinwänden gesprungen ist, das war wirklich sehr beeindruckend. Und das zeigt dann auch, wie, also natürlich merkst du auch so, dass hier sehr schnell geschnitten wird gleich, aber auch schön, wie die sich aufstellen, wirklich.
Ja, und dann natürlich auch dazu die Musik, die dann
auch sich immer weiter ausbreitet.
Genau, ja.
Sein Tänzer übrigens, der sich hier gegen die Sonne stellt. Vernünftigerweise, ne?
Mhm. Mhm.
Also die Sonne in den Rücken stellt, so muss man sagen. Und auch schön, jeder von denen belegt einen der drei Zugänge oder der vier Zugänge und der vierte bleibt für die Zuschauer.
Ist nett, ja. Und wir haben natürlich hier nur statische Einstellungen.
Ja.
Wir gucken uns das Ganze an von allen Winkeln.
Genau, aber dafür haben wir eben diese Schnitte extra, die gleich ein richtiges Schnittgewitter ja auch.
Ja. Und jetzt schön amerikanische Einstellung, ne? Mit den dreien. Und jetzt, so,
jetzt
kommt
haben wir die
Spieluhrmusik.
Aus dem zweiten Teil, genau.
Die hier aber, glaube ich, jetzt keine separate Rolle hat, außer vielleicht nur nochmal an den vorigen Teil anzuknüpfen.
Auch nochmal an das Thema Duell einfach auch zu erinnern. Oder Triel oder Truel oder Mexican Standoff eben. Das ist auch schön, ne? Was das einfach für eine unfassbare Spannung ist, die hier generiert wird, obwohl hier minutenlang einfach nur drei Typen im Dreieck stehen, aber durch die Schnitte, durch die Musik, durch das Hintergrundwissen, dass hier maximal zwei von denen rausgehen werden, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Und selbst jetzt hat ja Clint Eastwood noch immer die Oberhand, muss man ja sagen. Selbst wenn es ihn erwischen würde, hätten die anderen nicht das Gold, weil ja kein Name auf dem Stein steht. Mhm. Fällt mir jetzt gerade so ein.
Ja, das heißt eigentlich...
Das ist auch schön, dieses...
dürfen die ihn jetzt nicht erschießen, ne?
Eigentlich nicht, aber das wissen sie ja nicht. Aber auch schön, wie Tuco hier gerade immer hin und her schaut und man nicht genau weiß, schaut er einfach nur so zwischen den beiden hin und her, um zu gucken, wer als erstes rangeht. Oder versucht er, den Blonden zu überreden, komm, lass uns beide den erschießen, dann überlebt zumindest einer von uns. Weil frei von der Art, wie sich die Augen bewegen, finde ich, geht beides in der Interpretation. Das ist auch super.
Und auch
wie so langsam die Hand vorgeht.
Und vor allem den kaputten Finger zu sehen, ne? Wie die Fingerkuppe fehlt, ne?
Ja. Und wir ja auch dann jetzt immer näher in die Gesichter reingehen, bis hin, bis wir ja dann gleich irgendwann nur noch die Close-Ups von den Augen haben. Also das sind ja jetzt die richtigen Leone-Shots.
Ja. So, jetzt geht's richtig los mit der Geschwindigkeit.
Zack, 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 zack. Ja. Und jetzt hat es sich aber alles schon entladen.
Ja, stimmt. Ja. Ja.
Das ist eben das Großartige bei diesen Leone-Finals. Es wird sich unfassbar lange aufgebaut, um sich wirklich innerhalb von nicht mal einer Sekunde zu entladen.
Und es war ja im Prinzip jetzt erstmal nur ein Schuss, ne, mit dem die ganze Situation aufgelöst wurde.
Ja. Auch schön natürlich, wie er direkt ins offene Grab fällt.
Ja. Und man muss ja sagen, der Blonde wusste ja, also durch seine Situation, auf jeden Fall, auf wen er schießen muss. Und er räumt sogar noch auf, ne? Das ist.
Wer ihm nicht gefährlich werden kann, ja.
Ja.
Ja. Auch schön. Deshalb man natürlich auch die Frage stellen kann, ist das überhaupt ein Mexican Standoff gewesen oder war es nicht de facto doch nur ein Duell? Weil ich nämlich auch Sentenza unterstellen würde, dass er eher auf der Idee sitzt, dass er Tuco als weniger gefährlich einschätzt. Das ist auch nochmal eine Einstellung, wo man sieht den großen Unterschied zwischen den beiden. Die anderen buddeln. Das ist auch schön.
Aber da steht ja gar kein Name, ne?
Also, unbekannt. Ja. Das ist einfach auch großartig.
Ja, das ist eigentlich nochmal eine schöne Wendung, ne, am Ende.
Ja. Selbst wenn jemand anders das Duell gewonnen hätte, hätte er verloren, weil Eastwood eben das Spiel so alles so präpariert hat, dass nur er gewinnen kann. Es kann nur er gewinnen, Entschuldigung, oder alle verlieren. So.
Ja, aber vielleicht ist das auch das, was der Titel sagt. Also er ist der Gute sozusagen im Sinne von das Spiel spielen. Ja. Und Also weißt du, dass sozusagen diese Zuschreibungen nicht auf die Charaktereigenschaften zielen, sondern auf die Art, wie man mit den anderen Menschen spielt. Wer das Spiel beherrscht.
So. Das ist übrigens auch eine Szene, in der hätte, oder nicht in der Dreh, aber für diese Szene hätte Eli Wallach beinahe sehr schwere Verletzungen oder sich eine Vergiftung zugezogen.
Vergiftung?
Ja, weil sie nämlich diese Säcke mit Säure behandelt haben, dass die Nähte halt aufgehen direkt, wenn man da drauf haut.
Ach so, und dann fasst er da rein, ne?
Und nee, noch viel besser. Die haben die Säure in einer Limonadenflasche gehabt.
Oh.
Und in der Drehpause hat Wallach die einfach mal genommen und einen Schluck von genommen.
Oh nein.
Und das hat er die nachgedreht. Also diese Szene ist gedreht, wenn er gerade sich den Mund voller Säure hatte.
Oh nein. Ja, deswegen soll man das ja auch nicht in Getränkeflaschen füllen, sowas, ne?
Ja.
Ja, und wir haben wieder
Den Galgen. Und man kann auch nachvollziehen, warum Tuco jetzt zuerst denkt, das kann doch nur ein schlechter Witz sein.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn du auch siehst, wie wackelig das alles ist. Und er bindet ihn ja auch hinzu nochmal.
Ja. Und auch, es ist völlig unnötig, ne?
Ja gut, es ist insofern schon nötig, weil er ihm ja nicht vertraut.
Ja, stimmt. Aber er bindet ihm, fesselt ihn hinten auf dem Rücken mit seinen Händen mit dem, mit der Schnur von seinem Revolver, mit diesem Leder, mit dieser Lederschnur.
Weil den braucht er ja eh nicht.
Ne? Genau.
Der Revolver ist ja eh.
Ja.
Und auch das, wenn du mal überlegst, wir hatten ja jetzt eigentlich gerade das Finale, wo die sich erschossen haben. Oder wo die ihn erschossen haben. Und das geht jetzt immer noch relativ lange noch weiter.
Ja.
Darüber hinaus. Ja. Also der zieht es echt auch in die Länge. Ich weiß gar nicht, ob Spielmäßig vom Tod noch mal länger ist, aber schon ganz interessant.
Diese komische Musik im Hintergrund, ne? Dieses, was ist das, Trommeln oder so?
Sind das nicht Grillen?
Nee, man hört doch so ein leichtes Damm, 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 Damm.
Warte mal, lass mal. Nee, also ich höre nur Grillen tatsächlich.
Warte mal, ich muss mal gerade, ob ich es lauter stellen kann. Nee, da ist eine Musik hinter. Also okay. Nur so ein ganz komischer Trommelschlag. Also es ist fast unscheinbar, so ein Dim, 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 Dim.
Nee, das höre ich nicht.
Jetzt reitet er weg.
Ja, und man weiß auch noch nicht so genau, lässt er jetzt Tuco zum Sterben zurück, weil das ist ja auch, was natürlich auch nochmal extrem zynisch wäre, wenn er es täte, weil er ihn ja mit dem Geld da auch liegen lässt.
Und er sieht es, ne? Das, wo er die ganze Zeit drauf, was ihn quasi am Leben gelassen hat. Er sieht es vor sich und jetzt steht er da auf diesem wackeligen Kreuz mit einer Schlinge um den Hals.
Mit mindestens einem Bein in einem von den Gräbern.
Mhm. Und man selbst als Zuschauer denkt sich so, sag mal, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein, ihn da so stehen zu lassen.
Aber gut, er muss ja auch noch ein bisschen bezahlen für das, was er in der Wüste gemacht hat. Ne?
Ja, vielleicht ist es das, ja. Mhm.
Das schadet schon nicht, glaube ich.
Nee.
Es gab ja tatsächlich auch mal eine Idee.
Jetzt ist die Musik übrigens aus, ne? Ganz kurz nur, ja. Ja, erzähl weiter.
Eine Fortsetzung zu machen. Wo Tuco quasi den Enkel von dem Blonden jagt wegen des Geldes. Und das war schon relativ weit fort. Also es gibt ein Drehbuch dafür. Und irgendwann hat dann Leone aber gesagt, nee, will ich nicht. Und hat dann verboten, die Figuren auch zu verwenden.
Ja, okay.
Und damit war das Ding dann gestorben.
Ja. So, jetzt hört man wieder dieses Getrommel, weil der Blonde ja doch umgedreht ist und mit dem Gewehr anlegt. Wobei ich mich frage, wo er das Gewehr her hat. War das am Pferd oder?
Wahrscheinlich, ne? Vielleicht hat er das auch mitgehen lassen bei den Soldaten.
Ja.
Auch schön, dass jetzt nochmal nachgetragen wird. Mhm. Wer war, sozusagen. Mhm. Mhm.
Und irgendwie ist auch da, irgendwie hat man gesehen, dass die Nachbearbeitung nicht so ganz so toll war.
In ja, den Bildern. Das ist nicht ganz so abgetastet gewesen wie das, was wir jetzt sehen.
Genau, es hängt vielleicht mit den Titeleinblendungen zusammen.
Das kann durchaus sein, ja. Weil das wahrscheinlich ja schon kopiertes Material war, auch schon im Ausgangszustand, weil das Originalmaterial, da waren ja die italienischen Titel. Mhm, schätze ich mal.
Das könnte sein, ja. Aber das ist eigentlich schön, dass man es hat, weil da sieht man erstmal, was diese neue Abtastung bringt, ne?
Ja. Schön auch, wer jetzt schreit, Sohn einer Hure.
Und hier sehen wir ja auch wieder, dass das Bild nicht so brillant ist wie in den anderen, weil da jetzt ja auch.
Ja, dass das deutlich körniger ist.
Ja, genau, genau. Aber das ist, muss ich sagen, wirklich stark. Also das zu sehen, wie cool das ist, wenn du gerade alte Filme nochmal neu abtastest und irgendwie gerade so eine Blu-ray-Publikation, die bringt echt nochmal was.
Ja, also wenn man es so gut macht.
Genau, ja.
ja, da sind wir, da sehen wir jetzt schon dem Helden zu, wie er in den Sonnenuntergang reitet.
Ja, genau.
Und ja, das war zwei glorreiche Halunken. Möchtest du irgendwas noch sagen zum Abschluss?
Eigentlich nicht. Ich habe eigentlich alles zwischendrin eingebracht. Vielleicht einfach nur noch mal, dass ich deine These unterstützen würde nach wie vor, dass sozusagen die Steigerung in dieser Trilogie stattfindet. Und hier vielleicht noch mal ergänzend, dass mir bei diesem Film, bei den zwei glorreichen Halunken noch mal auffällt, dieser bewusste Schritt, also auch des Mehraufwands. Mhm. Also das ist irgendwie noch mal deutlicher geworden. Also die ganzen Komparsen und diese Kriegsmaschinerie, die da mitgezeigt wurde, das ist echt noch mal ein deutlicher Schritt auch zum zweiten Teil gewesen. Mhm. Mhm.
Ja. Ja, das sage ich auch alles. Und wie gesagt, ich fand es sehr interessant, dass wir hier wirklich dieses Verhandeln dieser großen, großen Fragen, Krieg, Frieden, etc., menschliches Dasein vor dieser banalen, exploitätigen Goldjäger-Geschichte haben.
Ja.
Und ja, ist für mich ein super Film, großartiger Film. Und ich sehe gerade, die Blu-ray hat ja sogar Synchrontafeln. Das war mir jetzt gar nicht bewusst. ja, wie gesagt, eine Reihe, die immer besser geworden ist. Der nächste Film von Leone war dann noch mal besser. Das ist dann für mich die absolute Steigerung, Spiel mir das Lied vom Tod. Da gibt es auch keinen besseren Western, meines Erachtens. Aber das hier ist auch schon einer der besten Western überhaupt, meiner Meinung nach. Und ja, ich bin froh, dass wir das machen konnten.
Ja, finde ich auch. Und gerade auch, ich fand es schön, dass wir zusammen da diese Vielschichtigkeit, die hätte ich, glaube ich, alleine jetzt so gar nicht gesehen. Also auch mit den Bezügen zu den unterschiedlichen Kriegen der Menschheitsgeschichte, die wir da jetzt ja auch besprochen haben. Und generell das Thema Krieg. Wirklich sehr, sehr spannend.
Dann würde ich sagen, das war's für heute.
Genau, richtig. Wir haben die zwei glorreichen Halunken von Sergio Leone aus dem Jahr 1966 geschaut. Die Blu-ray in der überarbeiteten Fassung, damit den dritten Teil der Dollar-Trilogie besprochen.
Und die Dollar-Trilogie damit beendet.
Genau. Vielen Dank fürs Mitgucken und Zuhören. Und zum Schluss nochmal ganz kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unseren Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Der Link dazu steht in der Podcast-Beschreibung und auf iwenttofilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.
I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.